Hannes Zwetschke heute am Apparat mit
Benedikt Sauter
von
Central.
Ja, wir haben gerade nachgeschaut, Bene. Wir haben uns 2016 kennengelernt über einen Kunden. Also wusste ich, habe ich gar nicht mal gewusst. Wir waren nur in Dasing. Ich habe immer gefragt, wer in dieser Holzhütte so irre war und dann bei Zwetschke unterschrieben hat. Aber irgendwie hat es funktioniert. Aber was man auch dazu sagen muss, euer Hütte war damals auch nicht viel besser.
Nee, das stimmt ja.
Da war es ja noch ein Blätter und es hat nur Vision geheißen.
Ja, genau.
Weil da vielleicht kurz als Intro für die Leute, die dich nicht kennen, im Großen und Ganzen, ich habe heute früh ein bisschen mit ChatGPT beim Herfahren diskutiert, was es der Bene Sauter macht oder was ChatGPT meint. Sind dann schon relativ bald irgendwie zu einer flexibleren Lösung für kleinere Unternehmen à la SAP eigentlich gekommen. Ne? Am Ende des Tages ist es ein ERP-System, oder?
Ja, genau. Ist immer die Frage, ob er es nennen möchte, weil wir eine neue Generation sind und eigentlich will man keine ERP. Jeder passt es, jeder mag es nicht. Aber am Schluss ist es quasi eine Business Operation Software, ERP-Software, die dir hilft, bei den ganzen Laden im Hintergrund zu
agieren. Ja. Und so sind wir auch zusammengekommen. Wir haben es gerade gemerkt, der Achim von Wellnuss, ein Nusshändler aus auch völlig irre, der kam dann auch mal. Wir haben damals ein Büro in Hamburg gehabt, so haben wir den Achim kennengelernt. Ja, und der Achim wollte immer die Konferenzkekse von den Tischen verbannen und ist wohl sehr erfolgreich, weil du hast gesagt, er ist immer der Kunde bei euch.
Auch schönen Gruß.
Ja. Und dann hat sich der Bene irgendwann gedacht, Mensch, wer ist denn Zwetschke? Die schreibe ich doch mal an.
Ganz genau, ja.
Und ich finde die Geschichte so spannend, weil du hast ja, also das ist ja, das sagen ja die Leute auch immer zu mir, planst du alles, was du gerade machst? So. Und am Ende des Tages war es ja bei dir auch völlig ungeplant. Ne? Du hast ja das Ding einfach erstmal zusammen mit Claudia, mit deiner Frau, für euch selber entwickelt, ne?
Ganz genau, ja.
Was war das, eine Bestückungsmaschine hattet ihr damals, oder? Platinen?
Ja, Platinen, genau. Also wir hatten, was haben wir gerade mal zusammen im Großteil irgendwie, also primär, ich glaube, ich weiß gar nicht, was du denkst, also wir hatten ziemlich schnell einen Online-Shop mit Mikrocontroller-Platinen embedded.
Also für die Leute, die es nicht wissen, so diese grünen Dinger, die im Computer drin sind und da lötet man was zusammen und das habt ihr bauen können.
Genau. Und das hatten wir quasi für Universitäten, für Prototypenbau, für größere Kunden wie BASF, Warta und so. Quasi.
Und wann habt ihr da angefangen?
Eigentlich so 2008, 2009 würde ich sagen.
Aus dem Studium raus dann schon? Oder?
Genau. Ich habe nie eigentlich irgendwo festgearbeitet, immer freiberuflich selbstständig gearbeitet, genau. Ging es quasi nahtlos über vom Studium da rein.
Crazy.
Ja, genau. Und dann hatten wir ziemlich, ich weiß nicht, wann es war, auch dann irgendwann begonnen, selber Platinen zu bestücken und haben dann so einen fetten Automaten gekauft, von unseren Eltern aufgenommen und dann den fleißig abbezahlt mit guten Zins.
Also wie stellt man das vor? Dieses Ding ist eine grüne Platine, da ist erstmal nichts drauf, oder? Und
genau.
Dieser Automat lötet es dann, oder?
Nee, es sind verschiedene Schritte. Du musst die Platinen quasi, die bestellst du, die werden quasi irgendwo, das ist ein bisschen mit Chemie halt einfach geätzt und produziert und dann barkelt man, also SMD-Paste drauf, also mit so einem Siebverfahren. Quasi wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie eure T-Shirts gemacht werden, aber quasi mit dem Siebdruck.
Genau so.
Und dann hast du die Paste drauf und das sind quasi so kleine so Zinnbällchen, wenn man im Mikroskop anschaut. Und dann kannst du die Bauteile drauflegen und das macht die Maschine. Die Maschine legt bloß die Bauteile auf, die geragte drauf.
Ah.
Und danach kommt die Platine nachher einen extra Schritt in den Ofen rein und wird dann da quasi.
Also, okay, ich hab's mal ganz anders vorgestellt. Also ziemlich viel Handarbeit auch.
Ja, schon. Also genau, du versuchst so viel wie möglich quasi mit dem Automat zu automatisieren. Aber das ist halt primär diese Mikrobauteilchen da drauf zu legen im richtigen Winkel. Und danach geht's quasi, wenn du eine richtige große Fertigung hast, weit waren wir nie, dann hast du wirklich eine ganze Linie, wo du durchfährt, auch durch den Ofen durchfährt, weiter und hin bei dir raus.
Und am Ende des Tages, und das finde ich immer so spannend, gell, weil, also wie gesagt, ChatGPT weiß ja immer viel und wenn man googelt, weiß man auch viel von dir. Aber am Ende des Tages finde ich das immer so spannend. Claudia und du, ihr habt sie ja im Studium kennengelernt.
Davor sogar noch übers Internet auch schon.
Übers Internet?
Ja, genau.
Was war denn so eine Seite? Du Sau-Loki.
Das war noch, ich weiß gar nicht, was war 99 wahrscheinlich. Ich war immer schon nur Computer und ich hatte eine 80er. War für mich mein Leben, also Computern und 80er fahren und halt irgendwie abends weggehen. Und dann hat mein Cousin damals, mit dem habe ich schon viel gemacht, wir haben dann ziemlich schnell begonnen, hat gemeint, ich muss in einen Chat reinkommen und dann war das bei Bayern 3 in so einem IRC-Chat.
Alter, krass. Hey. Und Antenne Bayern war da auch krass. Das war die Maschine früher, das war das Tinder für Bayern. Das war Wahnsinn.
Ja, genau. War Hammer. Und dann war ich da quasi drin, weil ich mir beim Cousin halt einfach über Computersachen quasi, da waren wir halt nicht gearbeitet, aber wir haben schon viele technische Sachen gemacht. Ja. Und ich habe dann auch ziemlich schnell begonnen, damals schon eigene Bots und sowas zu machen für das IRC-Zeug und sowas, sowas irgendwie Spaß machen wir. Und die Claudia hatte eine Freundin, die gerade weggezogen ist von Donauwörth. Und sie wollten dann irgendwie auch regelmäßig und Knack bleiben. Und dann haben sie quasi die Claudia, haben dann, als ihre Freundin bei ihr war, haben sie versucht, mit irgendjemandem mal zum Chatten testen. Und haben sie mich halt zufällig erwischt. Dann am Tag drauf, als sie wieder auf ihre Freundin gewartet hatte, kannte sie bloß mich vom Test. Und dann haben wir halt nochmal irgendwie.
Unglaublich. Unglaublich. Ich stelle mir das tatsächlich immer spannend vor, weil, also, das kommt mir auch ein bisschen zu kurz bei euch in der Geschichte, ne? Also, man sieht es oft erst zum Impressum. Ihr seid ja beide auch Geschäftsführer, oder?
Ja,
nicht auf dem Papier, aber.
Genau, also, als wir gegründet hatten, haben wir immer 50-50 gegründet gehabt. Das war mir quasi.
War das kleine GmbH von Anfang an?
Als wir die GmbH gemacht haben, davor war es ein Einzelunternehmen auf mich, genau, und dann war die Frage, wie es weiter. Und für mich war klar, wenn wir machen, machen wir 50-50 weiter, weil nur kann es funktionieren, meiner Meinung nach, lange quasi. Und dann war es immer so, ich war Geschäftsführer, sie war, hatte immer Kura, aber das war jetzt nicht die Taktik, schon aber einfach, weiß ich.
Ja, das finde ich einen ganz spannenden Punkt, weil ich habe auch meine Filmproduktion, die ZTV, zusammen mit Jonas, 50-50. Und da schreit ja jeder Steuerberater, jeder Anwalt schreit sofort auf, 50-50 kannst du nicht machen, da kann man nichts entscheiden. Da bin ich 100% deiner Meinung. Wenn man sich dann nicht einig wird, ja, dann muss ich Firma zumachen, fertig. Und das ist für mich auch immer das Beste. Ich mache normalerweise gar nichts mit jemandem zusammen. Es klappt dann nur mit Jonas bei mir. Aber wenn, dann 50-50.
Dann hat auch jeder den also ist bei uns ist ein anderes Problem. Ich bin immer schon selbstständig. Also ich bin immer schon Macher. Und also wenn man musste was machen, ich kann nichts machen. Und die Claudia kommt aus einem Beamtenhaushalt. Da sind alle und die ganze Verwandtschaft und die Generation danach der Verwandtschaft, alle waren Beamte, alles Mögliche irgendwo. Und für die war das der Teufel. Also quasi so selbstständig werden.
Voll.
Wo reingehen, machen. Und für mich war das klar, wenn wir das quasi machen, dann muss das sozusagen 50-50 sein, damit sie genauso viel entscheiden muss, kann in harten und in guten Zeiten, wie ich genauso irgendwie, weil das da ja kein Ungleichgewicht irgendwie entstehen kann irgendwie.
Ja.
Du mit deinem Ding.
Das finde ich ganz spannend, weil also ich bin jetzt auch seit 19 Jahren selbstständig und das ist bei mir immer nur so. Also meine Mutter sagt immer nur, wenn ich einen großen Kunden gewinne, dann sieht sie das irgendwo bei TikTok oder keine Ahnung. Und dann sagt sie immer so, ja, aber meinst du, dass die nicht anstellen können? Kannst du da hingehen? Dann kann ich so schief gehen und so was. Das verdienst du bestimmt auch einen Haufen Geld. Ja, wild. Und dann, ja, aber nichtsdestotrotz kam von da der Kredit dann für die Bestückungsmaschine, oder?
Den haben wir von unseren Eltern genommen. Also wir haben dann quasi auch
von
wieder
Claudias,
Fuß
oder?
Nee, wir haben dann tatsächlich wieder.
Aber dann haben die Beamten ja dann schon vertraut.
Ja, genau. Also ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wir haben dann quasi, mein Vater ist auch sehr kritisch immer gewesen und war auch nicht der Einfachste, aber dann halt irgendwie Mut zusammengenommen und sagen, pass mal auf, wir würden gerne kaufen, können wir einen Kredit haben, gibt auch einen fairen Vertrag, fairen Zins.
Was für Summe?
Reden wir da? 60, 70.000 Euro, glaube ich,
aber
war das irgendwie.
Unmenschliche Summen damals.
Für damals. Wir hatten ja Gehalt von 500 Euro, keine Ahnung, was irgendwie. Also das war schon.
Also ich sage das so oft meinen Leuten auch im Inner Circle bei mir im Coaching. Da gab es Zeiten, da waren 10.000 Euro so viel wie heute eine Million. Das war so spannend, die war bei Rainer Wolf, also kennst du sie auch noch von Arktis.de vor zwei Wochen, drei Wochen. Ja, genau. Und der hat damals ja seine richtigen fetten ersten Deal gemacht mit diesem Macintosh-Bildschirmschoner. Und der musste, haben wir auch eine Podcast-Folge, wer es noch nicht gehört hat, sehr empfehlenswert, auch viel über Amiga, viel über Commodore. Und der musste quasi diese Lizenz für diesen Bildschirmschoner entscheiden und dem gesagt, er muss 500 Lizenzen kaufen für $3. Und er hat 3 Monate überlegt, diese $1.500 zu investieren und hat dann damit 2,2 Millionen in Euro gemacht und sein Lager einfach Cash bezahlt. Wie sich es halt verschiebt so, ne?
Ja, nee, kann ich mir vorstellen, ja.
Ja, spannend. Das sind zwei spannende Punkte, die man gerne merken würde, die ich gerne aufgreifen will dann, Kleino. Einmal so dieses Thema, du bist immer Macher, weil du hast ja jetzt tatsächlich dann auch Investoren mit reingenommen. Und ich erinnere mich noch, da war ich am Gardasee und wir haben telefoniert. Da ging es einmal um das Thema, dass ihr überlegt habt, eine Marketingabteilung zu kaufen. Da waren wir natürlich auch interessant. Aber da ging es mir auch um die Frage, wie geht's dir jetzt quasi damit? Weil so kenne ich dich ja, Macher durch und durch. Gell? Hans Dampf in 1000 Gassen, Action, Action. Da möchte ich unbedingt nur drauf kommen. Aber nur an einem Punkt, wenn wir da so in der Vergangenheit sind. Ich frage mich immer, und das hast du ja live miterlebt, als das Internet kam, heute ist es schwer, gute Entwickler zu kriegen, weil sie jeder braucht. Aber damals erinnere ich mich noch, war es so schwer, welche zu kriegen, weil es konnte noch keiner, diese Technologie. So. Wie hast du das wahrgenommen, als dann PHP? Du bist ja Ur-PHPler eigentlich so, ne? Als das so aufkam, das war ja alles Autodidakt eigentlich damals, oder gab es da an der Uni schon irgendwie bei dir was?
Nee, da hast du recht. Ich muss mal überlegen, eigentlich, wer damals die besten Entwickler waren. Da hat halt jeder quasi ein paar so Verrückte, die kennen den und der ist voll krass irgendwie der. Kann Linux oder der kann programmieren und irgendwie, das war tatsächlich...
Freaks halt.
Völlige Freaks, ja genau. Das stimmt, ja. Und dann, bei mir war es viel, ich habe viel mit nicht ausgebildet, aber viele Leute quasi um mich herum haben dann quasi das Programmieren gelernt, irgendwie, weil man sie animiert hatte. Komm doch, mach doch mit, probier doch mal irgendwie hier. Und da gibt es auch noch einige, die ich immer noch kenne, die jetzt quasi gut im Geschäft sind, quasi, die auch viel machen in der
Aber muss
Company.
man auch immer, ne? Das ist immer so witzig, weil wenn ich das nochmal erzähle, auch an der Uni, da kommt man sich immer vor, als wären wir 100. Aber das war damals schon auch so, man hat gesagt, man schaut sich das halt jetzt mal an, aber ob das was wird mit diesem Internet, war man sich nicht ganz sicher so. Ne? Sagt der Bill Gates hatte damals auch immer noch gesagt, ob sie das wohl durchsetzen wird. Klingt so irrwitzig, ne? Aber jetzt sind wir 30 Jahre später.
Ja, nee, da war ich Gott sei Dank nie in dem Lager. Also ich habe immer, war fasziniert quasi von Internetprotokollen, was du machen kannst und war da quasi sofort begeistert. Mit dem Chat begonnen damals ein Bot, der quasi in 24 Stunden an sein kann, ohne dass man selber da ist.
Dass die Claudia bei Laune gehalten ist. Ja, spannend. Und dann hat man so eine Maschine und irgendwann läuft es drüber. Bestellwesen, Aufträge, Rechnungen, Buchhaltung. Und dann denken sich die Sauters, da müssen wir uns was bauen. Das nervt.
Ja. Manche Leute, die haben irgendwie andere Themen als Hobby. In anderes darum. Selber war es bei mir immer schon so, dass ich viel für Kunden gemacht habe, viel gebaut hatte und auch selber habe, quasi viel Sachen zu machen und dann irgendwie auf dem Tapet ist, kann man doch irgendwie einfacher machen. Und dann ging es los bei unserem ersten Büro. Wir hatten da irgendwie eine ganz komische Windows-Software gekauft. Albtraum. Und dann irgendwann begonnen, quasi mal selber so ein bisschen irgendwie so Versandstationen aufzubauen. Wie kann man geiler verschicken und den ganzen Flow irgendwie cooler machen und auch sau Spaß gemacht, sich damit zu beschäftigen. Und zum ersten Mal in meiner Welt war das ehrlicherweise auch der Moment, wo ich Software greifbar gemacht hatte. Weil ich hatte sonst immer nur Software halt irgendwie als Shop, als App, als Canvas irgendwie für Kongresszentren Buchungssachen gebaut und sowas. Und dann bist du zum ersten Mal, weil du quasi irgendwas packst, im Scanner und im Drucker und irgendwie so, war auch irgendwie geil.
Das ist ja auch so ein bisschen was glaube ich, für die Leute, dieses Embedded ist für die Leute immer, war für mich auch schwierig. So hat die Firma, glaube ich, sogar geheißen, oder? War Vision Embedded Systems?
Project, sehr genau.
Embedded Projects, ja. Das ist ja genau das, also das angreifbar zu machen. Ne? Wir haben es jetzt heute alle in der Hosentasche mit dem iPhone. Meines Erachtens auch die beste Plattform, die es gibt. Gell? Du hast auch eins, hätten jetzt auch schwer gewundert, wenn du Android gehabt hättest, hätten wir gleich abbrechen müssen. Aber das finde ich immer so ein Wunderwerk, was jeder da jeden Tag in der Hand hat. Und wie viel da eigentlich softwarebasiert läuft und Apple meines Erachtens das am besten gelöst hat, dass du es gar nicht merkst. Ne? Wenn du heute eine iCloud aufmachst, was da im Hintergrund alles passiert, ihr habt es auch jetzt auf Cloud umgestellt. Irre Prozesse und es fühlt sich so leicht an. Und das ist dann so geil, wenn es in die echte Welt kommt und man kann so Software auf einmal anfassen in so einem Lager und so. Ne? Was war so das Erste, was du da entwickelt hast? Also was euch so genervt hat, dass du gesagt hast, nee, das muss jetzt irgendwie automatisiert oder mit Software erschlagen werden?
Es war eigentlich so, das ist immer noch das Kernproblem, glaube ich, von allen Firmen, diesen, ich sage jetzt mal, 20, 30 Aufträgen am Tag, beginnst du den Überblick zu verlieren, weil du kannst nicht mehr alle schicken pünktlich. Du musst quasi mit jedem Kunden Ende zu Ende in Kontakt bleiben, geistig irgendwie, weil du wissen musst, muss ich die Ware noch schicken, ist sie schon geschickt, warte ich auf den Zahlungseingang, hat zu wenig bezahlt und so weiter. Und dann beginnt quasi so ein bisschen Stack Overflow. Und quasi dieses wirklich automatisiert zu haben, einfach von außen einzulagern, Zahlungseingänge, Ströme zu machen und dann irgendwo einen automatischen Prozess haben, der einfach verschickt, was geht, und irgendwo ganz schnell nebendran einen Überblick zu bekommen, was ist eigentlich offen, was muss ich machen, damit ich die Dinge auch noch.
Also was ich mir so schwer vorstelle, ja, und da sehe ich schon auch, weiß nicht, ob ihr das richtig einschätzt, aber für eure Investoren, die da dann kamen vor kurzem oder vor ein paar Jahren, dieses Hauptwissen. Und das würde mich so interessieren, wie du dich da reinkämpft hast, weil es macht ja bei Gott keinen Bock, mit diesen scheiß Versandschnittstellen zu arbeiten. Und es macht ja noch viel weniger Bock, also mir auf jeden Fall, mit Buchhaltung zu arbeiten. Und da steckt ja meines Erachtens bei euch eine wahnsinnige Macht drin, weil ich bin zum Beispiel auch immer nur, gell, wenn es sonst langweilig wäre, hätte ich die schon lange mal angerufen. Ich glaube, es gibt nach wie vor noch keine perfekte Faktura-Software. Aber wenn du anfängst mit diesen ganzen Kontierungs-Bullshit und dann Datev-Schnittstellen und keine Ahnung, wenn man jetzt heute schaut, ein paar tausend Schnittstellen, die es bei euch gibt, wie hast du das geschafft? Also macht dir das tatsächlich Bock? Oder weil da muss man ja durch, ne? Und jetzt musst du vielleicht nicht mehr durch, jetzt hast du ein Team und kannst sagen, da habe ich keinen Bock drauf, ich mache was anderes, aber wie hast du die da reingewurstelt so, ne?
Bei mir war es immer schon so, mich hat immer schon quasi Komplexes angezogen. Das fand ich immer irgendwie geil. Auch im Studium und sowas, irgendwie, wenn jemand irgendwas nicht verstanden hatte, aber praktisch komplex irgendwie, also nicht theoretische Mathematik oder irgendwas, kann mich jagen. Aber wir hatten dann irgendwie mit Mikrocontroller irgendwie begonnen, irgendwie, wie funktioniert ein Betriebssystem, wie ein Prozessor, wie baust du so USB-Schnittstellen, was passiert da eigentlich in dem Kabel? Live und so. Das hat mich immer begeistert irgendwie und das ist immer ziemlich Begeisterung gewesen, quasi einmal durch die Spezifikation durch und das verstehen und machen und so. Das gibt mir aber Energie wie Sau. Da habe ich dann viele Sachen auch draus gemacht irgendwie. Die ersten Produkte waren selber gebaute, so USB-Stacks, also so Software quasi, die man reinlädt. Und das heißt, fand ich immer schon geil, komplizierte Schnittstellen zu verstehen und irgendwie nachvollziehbar zu machen und dann irgendwie in Betrieb nehmen und versuchen, laufen zu lassen. War quasi ein natürlicher Trigger, der irgendwie Spaß gemacht hat.
Und trotzdem so diese ganz Software oder Kontenmodelle und Dativ, das hat die dann trotzdem, hast die, da kam die, hat die Energie gereicht, dich da reinzuwursteln, oder?
Ja, das tatsächlich, Buchhaltung ist ein eigenes Thema, glaube ich, da bin ich bei dir. Und ich bin eigentlich immer, Leute sind immer oft verwundert, wie gelassen ich sein kann und entspannt und bla bla bla. Ich habe was auf Energie reinbekommen, aber wo ich dick zum Ekeltier werden kann, ist, da gab es auch mit Claudia den größten Zoff, den wir hatten, irgendwie, wenn ich irgendwas quasi noch, also da kannst du mich jagen, da werde ich voll sauer. Ey.
Aber spannend ist da noch die Aufteilung. Also macht die Leute ja auch Buchhaltungsthemen.
Genau, war immer schon so. Die Software war dann ein Kampf für uns beide, quasi das zu lösen, dass wir es sauber programmieren, damit es quasi alltagstauglich ist und vorangehen kann. Und unter uns ist auch kein Geheimnis, wir sind super stark im Fulfillment, in Schnittstellen überall und wir investieren jetzt gerade heftig mit dem Team in den ganzen Finance-Kern neu zu bauen, was auch gut ist, weil wir jetzt quasi einmal nochmal das quasi dem Wissen, wie man es quasi macht, nochmal geiler machen und aufsetzen können. Und hoffentlich in einem Jahr dann richtig alles Finance-Produkt aufstehen haben.
Finde ich tatsächlich auch total wichtig, das offen anzusprechen, gell? Weil auch das ist ja so, in meiner Welt ja auch mit Coaching und den ganzen Zeug, es gibt ja so viel Quatschkanone, ne? Und ich meine, ihr seid auch gelistet bei OMR Review zum Beispiel, da ist natürlich alles immer ganz super toll. Aber auch das muss man ja sagen, also uns trifft auch da, wir haben ja auch eine Zeit lang mit Agentur zusammengearbeitet und auch mit Zwetschge Digital und da hat uns auch öfters mal getroffen, was? Central, da sind wir mal auf die Nase gefallen. Und natürlich, wenn so ein Produkt wächst und dann hat man Wachstumsschmerzen am Ende des Tages. Gell? Und da war ja auch ganz viel Alter. Wir waren auch mal ein bisschen mit UI und UX mit dran und so. Es wächst halt, das ist eine uralte Software am Ende des Tages. Ne? Und man muss die ist wahrscheinlich jetzt von unten rauf bauen, oder?
Ja, und ist auch, du musst mal realistisch drauf schauen. Also ich bin da immer, vielleicht manchmal zu realist, aber wir haben die Software für uns gebaut, um uns ein Problem zu lösen. Das war die Hauptintention. Und dann kamen irgendwann plötzlich Leute, die gemerkt haben, mega, das will ich auch haben. Also, keine Ahnung, wir sind eine Hardwarefirma hier. Überleg dir, was du willst. Dann kamen die vorbei und meinten, ja, will ich auch haben. Ja, okay, alles ja gut, kannst du haben, alles fein irgendwie. Und dann geht's ja weiter. Und dann hast du die auch quasi mit reingenommen gehabt. Wir saßen nie da wie die Leute auf dem Thron und haben gesagt, so, wir sind jetzt die Spezialisten und wir bauen jetzt hier, was Architekten genau und perfekt und gut voran. Wir haben es für unser Need gebaut und da hat es oft immer gereicht. Jetzt haben wir 2000 Kunden, das ist eine ganz andere Skalierung, was du brauchst. Kunden, die 20.000 Pakete am Tag verschicken. Da waren wir weit weg mit unserer Mini-Firma quasi und du kommst dahin und es gibt keine Software, glaube ich, die du am Reißbrett planen kannst und die dann umgesetzt wird und dann irgendwie auch Spaß macht. Weil das ist, sehe ich jetzt gerade, wenn wir gerade neue Themen bauen mit einem Team, das sind solche Toddiskussionen, da ist jegliche Idee, Innovation weg. Also da hast du keinen Bock mehr drauf irgendwie. Also du kannst froh sein quasi um alles, was du aufbaust. Das Krasse ist dann, was du brauchst, ist die Muße und da dran zu bleiben und weiterzumachen und dich nicht quasi irgendwie zu entmutigen lassen, weil da irgendjemand rumdreht oder irgendwie so. Ich habe nie Leuten was versprochen oder irgendwas Falsches verkauft. Das wollte ich auch nie und war mit ihm dabei. Ich wusste schon, wo wir unsere Schwachstellen haben und wusste auch, wo wir dann Gas geben müssen, wenn da jemand nochmal irgendwie drauf rumhaut irgendwie. Aber ich denke, das ist der natürlichste und beste Weg, quasi so ranzugehen und geht auch gar nicht anders.
Ey, und ich sag dir auch eins, also ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit. Wir sind ja auch, wir sind auch mit Easybill am Arbeiten quasi, haben für die jetzt auch Mailings gemacht, jetzt zur E-Rechnung und so weiter. Und da ist es ähnlich, wir haben uns so kennengelernt. Ich habe ein TikTok-Video gemacht und habe gesagt, hey, wenn ihr eine gute Faktura-Software sucht, dann schaut euch Easybill an. Und ich schwöre euch eins, die UX und UI ist aus der Hölle. Und dann bin ich bei Easybill unwissentlich zum Meme geworden. Also bei den Entwicklern hing dann ein Screenshot von Hannes Zwetschge, wo dran steht, die UI und UX ist aus der Hölle, weil die genau das wissen. Und das ist aber, glaube ich, heute so wichtig, dem Kunden auch zu sagen, hey, wir sind nicht perfekt, aber du kannst mit uns sprechen. Wir sind dein Partner. Das ist ja bei euch immer wieder so, wenn es individuelle Module braucht und so weiter, das wird sich immer entwickeln müssen irgendwie, ne? Und in Zukunft wird sich wieder entwickeln müssen. Und jetzt geht es in die Cloud und so weiter, ne? Und ich denke, das ist ganz wichtig auch.
Ja, und du tust natürlich auch, bei uns war es auf jeden Fall ganz krass, immer natürlich, also wir haben, glaube ich, den Need von der Firma, wie wir sie waren, mit irgendwie, kann was, 5 bis 10 Leuten, Hardware, bisschen Produktion, bisschen B2B, B2C, sehr gut abgebildet gehabt. Wir waren bei nicht so viel Umsatz, bei 1 Million Euro Umsatz vielleicht irgendwie. Und da kommen natürlich plötzlich größere rein. Da ist jemand, der macht irgendwie 10 Millionen Euro Umsatz. Boah, keine Ahnung, was bedeutet, das muss ich auch alles verstehen. Und die wollen plötzlich die Software haben, sie waren nie dafür programmiert. Und das ist natürlich der Lauf der Dinge, dass dann immer mehr plötzlich interessiert werden in dem Ding und dort weitermachen und das natürlich dann ein bisschen hier und dort.
Aber wie hast du den, ich stelle mir das unglaublich schwer vor, also ich achte gerade bei mir unglaublich auf meine Energie, je mehr Videos ich mache, desto mehr Leute schreiben mir jeden Tag, jeder will mit mir reden gefühlt. Und du musst ja, wenn du so ein Produkt entwickelst, auch du dir überlegen, weil das ist ja unweigerlich, es gibt ja auch Quatschkanonen, es gibt ja Leute, denen kann man nicht helfen. So. Wie machst du das? Also jetzt kommt da ein Support-Ticket rein, der führt sich furchtbar auf. Das sind ja immer die, die am lautesten sind, das sind meistens die unwichtigsten. Die ganz groß sind, sind ganz entspannt. Aber wie filterst du das? Also wie macht sie, sagt sie, hey, das müssen wir uns wirklich anschauen, da hat er recht. Oder das ist einfach Quatschkanone, dem kann man auch nicht helfen. Weil am Ende des Tages hat man ja doch immer wieder, ich habe das jetzt ganz gut gelernt, so im letzten Jahr, aber schon auch das Gefühl, ja, aber dann könnten die ja schlecht über mich reden. Ja, weil es reden eh Leute, die reden eh schlecht über einen. Also wie machst du das persönlich? Wie könnt ihr das auch bei der Software oder auch du für dich entscheiden? Weil es war ja schon auch viel zu lesen, dann gerade in dieser Zeit, wo dann Frank Thelen oder zukam, warst du auch oft selber zu lesen quasi, ob du es jetzt selber geschrieben hast oder nicht, aber es war oft der Bene, ist Autor, der dann auch geschrieben hat, hey, und wir sind da dran und wir würden gerne sprechen und bitte melde dich bei uns und nimm Kontakt auf und so weiter. Wie entscheidest du da zwischen Schwarz und Weiß?
Ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Sind wir, glaube ich, auch noch nicht wahrscheinlich bei der Perfekte. Wir sind ja mittlerweile über 200 Leute. Das heißt, du hast ja irgendwie diverse Teams, ein Support, Management, Customer Success, die nochmal näher dran sind. Verschiedene Perspektiven irgendwo das bekommen. Wir haben für uns das Riesenglück, dass wir mittlerweile starke Manager haben, die zum Teil vom Kunden kommen, von unseren Kunden ehemaligen, was für uns stark ist, wobei, ist so wie es ist. Und da halt einfach Leute haben, die spüren, was weh tut, irgendwie, wo du voran kannst. Und viel mit Kunden sprechen weiterhin. Ich glaube, nah dranbleiben, aufs Team intern. Wir haben wirklich viele Leute jetzt auch in anderen Bereichen, die von Kunden kommen, vom Wissen, was es bedeutet, Operations zu betreiben. Und da, glaube ich, sammeln sich die Themen dazu. Und dann ist, wenn man es nüchtern immer betrachtet, das ist für das Team vielleicht manchmal schwerer, weil die noch zu sehr im Betrieb drinnen hängen. Ich bin schon bisschen weiter draußen. Ich habe jetzt nicht, dass ich quasi nur noch den ganzen Tag operativ muggel. Du hörst quasi nach ein, zwei, drei Wochen immer wieder die gleichen Themen in den gleichen Meetings. Irgendwie denkst du, also jetzt müssen wir einfach gar keine riesen Research machen, sondern es gibt einfach offensichtliche Themen, die brüllen uns schon an. Lass uns doch die mal einfach angehen mal und abschließen. Wird das schon mal stiller sein, dann können wir die nächsten machen. Also weiter mit, also mal Menschen Gefühle rein und zuhören, mit Leuten sprechen.
Bauchgefühl. Wie organisiert es ihr intern? Also organisiert ihr eure Arbeit auch in Central oder nutzt ihr irgendwie Jira oder Asana?
Nee, genau, wir sind da voll auf Jira mittlerweile, weil es einfach quasi auch zu
Hat sie unsere Kamera verabschiedet?
beide und nur deine.
Ich weiß gar nicht. Schaut irgendwie nach beide aus. Na, jetzt sind wir wieder da. Jetzt hat sich, glaube ich, deine verabschiedet. Lass ich sein. Wir schauen mal kurz nach der Kamera.
Der live sein hier, sonst wäre es nicht live.
Mensch, uns zwei muss man doch sehen.
So nicht, ja. Nee, also voll auf Jira und komplett dem Dings. Ich weiß nicht, wir kriegen ja mittlerweile, wahrscheinlich sage ich die falsche Zahl irgendwie, doch um die 2000 Tickets, glaube ich, pro Monat über unsere Kunden quasi rein. Und von den Support-Tickets, das ist nicht
Die
ganz.
schreiben per Mail oder?
Mit Zendesk arbeiten wir ganz normal.
Nein.
Genau. Quasi je nachdem, wenn es geklappt hat, dann ihre Tickets.
Ja, spannend. Ja, jetzt waren wir, das muss man auch dazu sagen, wir haben ein bisschen Insider-Infos, wir waren in der wilden Zeit dabei so und haben euch auch mit MacBooks, wir sind damals zum Mac-Händler geworden wegen euch. Bene hat mir geschrieben, hat gesagt, ich brauche MacBooks, wie mache ich das? Dann sage ich, ja, keine Ahnung. Dann hast du irgendwie gesagt, ja, kannst du nicht irgendwie du die organisieren? Und dann sind wir Mac-Händler geworden mit Zwetschge Digital. Waren da im wilden Ding, haben aber eure Netzwerke gemacht. Witzigerweise auch über euch, weiß gar nicht, ob das im guten Ausgang ist, aber Digital XL, der Jörn war ja bei euch und die sind aber auch bei uns mit dem Netzwerk und so.
Ja, genau.
Und die machen aber ja auch hauptsächlich, was machen die? Die verkaufen euer Produkt schon auch, oder? Die führen das ein und so weiter.
Genau, ist eine ganz wenige 100% Sample-Agentur. Das sind mittlerweile, weiß ich selber, ich tue immer falsche Zahlen sagen, mindestens 25 Leute, ich glaube mehr mittlerweile, die nur Sample onboarden einrichten.
Völlig abgefahren. So, und irgendwann, da waren wir dann mit UI und UX, glaube ich, nur ein bisschen mit dabei, hat aber nur wahre Vision geheißen, meines Erachtens. Und irgendwann, das war Weihnachten. Und das muss man vielleicht den Leuten noch so ein bisschen erklären. Also, das ändert sich jetzt bei mir gerade. Aber früher war meine Handynummer absolut heilig. Aber der Bene, du warst schon immer einer, dem ich meine Handynummer gegeben habe, weil ich von vornherein wusste, dem kann man es geben. Der geht damit vertrauensvoll um, der schickt ihn nicht in der Welt rum. Jetzt heute ist es anders. Ich schicke es jetzt in der ganzen Welt rum, weil ich dann so gute Gesprächspartner hierher kriege. Aber irgendwann, wir haben immer wieder sporadisch Kontakt, ich würde sagen, ein, zweimal im Jahr schreiben wir uns. Und dann ist es aber auch gut. Das schätze ich übrigens auch sehr. Ne? Es gibt immer Leute, die halten immer, weil sie am ganzen Tag was verkaufen wollen. Wir schreiben uns nur, wenn wir irgendwie Bock haben, Kontakt zu haben. So, ne? Und dann ruft mich, ich weiß gar nicht, ob du hast schon mal WhatsApp-Nachricht geschrieben. Es muss wirklich 22., 23. Dezember sein. Du musst mir was sagen. Du brauchst jetzt einen Unternehmer, dem du was erzählen kannst. Und dann rufst du mich an und sagst, hey, das muss noch völlig unter Verschluss bleiben und da ist noch nichts und der Frank Thelen steigt bei uns ein. Spinnt der Baby, was ist da los? Und hat mich total gefreut, oh, dass du das erzählt hast. Aber was ich so geil finde, und das, da würde ich dich nochmal gerne bitten, das zu erzählen, diese Geschichte, weil das war ja ähnlich wie unsere Kontaktaufnahme über den Achim Stephan. Schreibt dir mehrfach, glaube ich, der Frank Thelen. Vielleicht magst du da mal erzählen, wie der auf euch kommt. Ich glaube, da gibt es eine Höhle der Löwen-Connection, oder?
Ja, genau. Eigentlich war es relativ simpel. Wir haben irgendwann, das war glaube ich so im Herbst rum, Anrufe bekommen von Firmen. Das war in 3 Wochen, waren es 3 so verplante Gespräche irgendwie, ob wir irgendwie bis zu 5-stellige Anzahl Aufträge abbilden können mit unserer Software an einem Tag. Dann hatten wir davor diese komische Anfragen irgendwie. Und dann haben wir irgendwann geschnallt, dass das quasi aus Anfragen aus der Sendung der Höhlen waren, von Startups, die da eben beginnen oder drinnen sind und die aber nichts drüber sprechen dürfen, weil das bei Sony richtig hart ist. Wenn es davor rauskommt, dann schmeißt die dich brutal aus der Sendung raus, weil die von diesem Effekt eben leben, dass dieser Moment da ist, wow, wer steht denn da? Und so sind wir dann eigentlich in Kontakt mit quasi Freigeist gekommen. Das sind 3 Gründer, Frank Thelen, Alex Koch, Marc Sieberger. Genau. Und hatten dann quasi regelmäßig Austausch wegen den Kunden. Und dann kam irgendwann die Frage eigentlich auch auf von denen, ob wir nicht Bock haben, dass die jemand einsteigen wollen, um das quasi bedingt mit.
Und das finde ich auch tatsächlich immer so abgefahren. Das lerne ich jetzt auch über diese Podcasts. Man stellt sich diesen Entscheidungsweg immer viel länger vor, als er am Ende des Tages ist. So, ne? Also dass die sitzen da und dann sehen die, hey, da gibt es jemanden, der löst das Problem. Die wollen auch nur ihr Problem lösen. Also jetzt zum Beispiel sehr große deutsche, darf man glaube ich noch nicht sagen, aber sehr große deutsche Fernsehsendung. Also wirklich so eine Fernsehserie, so eine Überfernsehserie. Und da habe ich einfach eine Schauspielerin geschrieben, auf TikTok. Habe ich geschrieben, hey, mach einen neuen Podcast, wir Macherinnen und Macher da haben. Hast du nicht Bock? 2 Minuten später kommt, ja, passt. Und das finde ich so witzig, weil dann schreibt dem Bene ein Frank Thelen, der einfach eine Lösung für seine weiteren Startups, er braucht einfach nur eine Lösung. Ne? Und wir waren ja dann, und das war ja sehr witzig, dann sind wir alle zusammen danach, was war das, Köln-Bonn, zu Freigeist gefahren, Köln,
ja,
oder?
Stimmt, ja, genau.
Da war es dann wichtig, dass wir mit dem Zug fahren, da habe ich nur so gesagt, ey, wir können mit dem Zug fahren, wir müssen im ganzen Kamerateam da hoch, wir können mit dem Zug fahren. Bene so, alles scheißegal, wir nehmen erste Klasse Abteil, Rollcases rein. Da sind wir da alle hochtingelt zu Frank Thelen, zu Marc und zu Alex. Und haben da, ich weiß gar nicht, was wir da produziert haben, ja, da ging es hauptsächlich so um
Foto gemacht für die ganzen Veröffentlichungen.
Film, glaube auch. Ah ja, da ging es um diese Veröffentlichung, das Ganze, genau.
Ja, genau. Ja, wir hatten damals dann quasi investiert und also wir glauben nicht, wir wussten immer, wir wollten nie ein Familienunternehmen aufbauen. Und war immer klar, es soll mal eine Softwarefirma werden. Und dass wir irgendwann nochmal jemanden brauchen, der nicht so techy ist wie wir. Und das hat dann quasi sehr gut gepasst. Und dann haben, okay, passt. Also nach einem halben Jahr, dann haben die Kunden sind auch gelaufen, dann war alles super gut. Und dann hieß es, passt. Und dann haben wir quasi den Schritt gemacht gehabt. Aber bitte jetzt nicht veröffentlichen, weil wir wollen weiter arbeiten. Wir haben hier Kunden, wir wollen weiter onboarden, wir müssen weiter machen. Wir können jetzt nicht irgendeinen Werbetrubel irgendwie hier gebrauchen, sondern möchten erstmal quasi Gas geben. Und dann hat quasi, ich weiß gar nicht, wie das dann war, hatten wir, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das mindestens ein halbes Jahr, hatten wir schon investiert und wir haben es niemand gesagt, hat auch keiner mitbekommen, Gott sei Dank. Und dann dann kam das Buch von Frank raus. Das war, dachte ich, aber irgendwie so Richtung Herbst wieder nächstes Jahr irgendwie. Und da waren wir dann im Buch drin mit dem Kapitel, das er quasi in uns investiert hatte. Und dann, okay, jetzt müssen wir aber, bevor das Buch veröffentlicht wird, auch nochmal kurz diese Message rausschicken, dass die bei uns investiert haben, weil es wäre sau doof, wenn es quasi nur im Buch irgendwie zu lesen wäre und wir es gar nicht genutzt haben.
War jetzt gerade schlecht zu hören, weil ich ganz unhöflich zur zweiten Kamera, die werden die Kameras, die wir hier sitzen, die muss schon mal sagen, dass sie heiß werden dürfen. Das hatte
so, okay.
Jetzt bleibt das Bild. Ja, und dann sagt der Bene, hey, wir müssen da, das war aber auch, also das muss man auch sagen, das war spitz auf Knopf. Also da hat er gesagt, wir müssen da übermorgen gefühlt, ja, oder genau, vielleicht war es sogar morgen, nach Köln fahren, zu Freigeist und müssen das da so filmen. Ich hier, Jonas, Kameramann angerufen, Assistentin, was weiß ich was. Und dann waren wir da, ganz lustig. Dann waren wir dann im Mittagessen, ja. Da war irgendwie so eine Losteria, glaube ich, unten drin oder was bei denen.
Ja, genau.
Völlig, völlig verrückt. Was passiert dann? Jetzt erfahren die Leute, und das muss man ja, also das ist vielleicht auch nochmal wichtig für die Leute zu sagen. Nummer 1, ganz spannend, hat der Markus nämlich vorher gesagt. Markus hat ja viel mit dir zusammengearbeitet. Der hat gesagt, da bin ich sehr gespannt, ob man euch zwei zuhören kann. Ihr zwei Schnellreder, ihr zwei Schnelldenker. Also um den Bene auch von außen ein bisschen zu beschreiben, heute redet er sehr langsam. Wenn wir beide in Terminen waren, haben auch meine PMs ganz oft gesagt, also wir haben gar nichts verstanden, aber solange der Bene und du alles verstanden haben. Und Bene hat auch gern mal so, weiß gar nicht, was dein Maximum ist, aber so 150, 160 Chrome-Tabs in einem Ding auf und er kennt dann nur an den Fave-Icons, wo was ist. Völlig beeindruckend. Was wollt ihr jetzt da sagen? Jetzt bin ich falsch abgebogen. Achso, ja. Was man ja sagen muss, also wie ich dich kennengelernt habe, ich weiß auch gar nicht, ob das nochmal ein Thema war, aber du hast ja oder lebst wahrscheinlich immer noch sehr minimalistisch. Also da war auch Auto kein Thema damals und da gab es irgendwie zwei Jeans und fünf T-Shirts und das war's und da hast du auch keinen Wert drauf gelegt und so. So, und jetzt auf einmal heißt es, und das heißt ja immer verschiedene Sachen, es war auch wieder sehr spannend im Internet zu recherchieren, wie viel Wert Central ist, wie viel Multiples, was für ein unglaublicher Multimillionär der Benis Auto ist. Was passiert da? Also da ist der Bene und die Claudia, die ganz normal sind, erstmal von außen betrachtet. Und jetzt steigt da ein Frank Thelen ein. Da rasten sie ja dann aus. Was ist da bei dir passiert? Also hat man das merklich gemerkt, dass sich auf einmal Leute melden? Was ist da passiert?
Außenrum meinst du?
Ja.
Gute Frage. Ich habe immer so ein bisschen die Kunst, dass ich voll fokussiert sein kann und weiterarbeiten kann. Und dann auch viel nicht mitbekomme. Kann gut sein, kann auch nicht gut sein. Und auch viel ignorieren kann quasi, was mich jetzt nicht irgendwie interessiert, weil es gerade nicht passend ist mit dem dabei. Ich wüsste gar nicht, was außen so stark war. Ich habe ziemlich lang tatsächlich mich sogar eher nicht nach außen geöffnet, sondern intensiv, was ich vorhin sagte, wir haben gesagt, wir möchten weiterarbeiten, unsere Kunden und hier weiter Gas geben, dass wir quasi weiter Produkt bauen, weiter da machen und war auch lange nicht auf, bis jetzt heute sogar noch wenig auf Veranstaltungen, dass ich rausgehe und sage, ich bin hier überall und irgendwann sagst du, boah, den nervt schon irgendwie, weil die überall rumhüpft irgendwo. Und darum hatte ich nie so Touchpoints, glaube ich, da und habe das nie so richtig mitbekommen. Ich hab, was ich dir aber sagen kann, von der anderen Seite her, das frage ich mich oft immer, wie ist es, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten? Ich bin ein Leben lang selbst. Für mich war das immer normal, wenn ich was mache, wir machen was zusammen. Ja, okay, dann machen wir was zusammen. Und dann arbeiten wir auch zusammen. Und dann arbeiten wir quasi alle beide intensiv. Das ist mir egal, ob du jetzt ein hübsches Auto hast oder was auch immer. Wir machen die Sachen zusammen. Und so haben wir uns immer eigentlich unsere Investoren, Partner ausgedacht. Dass wir, für mich war immer die Frage, arbeiten wir zusammen? Glaube ich dran? Und dass es auch klappen kann und dass der auch wirklich das macht und nicht nur redet irgendwie. Und checkt der, was ich kann und was ich nicht kann, was er machen kann. Also was der von mir bekommt, weil du beschreibst mich gerade und ich kenne mich selber quasi. Ich muss auch immer wissen, was es war. Und das war egal, bei welchem Investor, in welcher Runde, immer für uns das Hauptding. Wir haben uns eigentlich immer am Schluss für die Partner entschieden. Also glauben wir daran, dass die Person das checkt, was wir machen, dass die lange treu ist, dass die uns hält und nicht nach den ersten zwei, drei Sachen ausflippt, sondern weiß, ERP ist ein fucking harter, langer Weg. Die musst du durchziehen, du brauchst Leute, die das verstehen. Das ist eine große Chance, aber auch ein langer, langer, anstrengender Weg und wesentlich komplexer als irgendwie viele andere Wege vielleicht, weil viele Rädchen zusammenkommen müssen, bis so ein Ding irgendwie richtig Spaß macht. Und das war für uns immer das Allerwichtigste.
Und das ist ja ganz spannend, weil das, glaube ich, ist nach außen auch nicht so klar. Also bei Freigeist, so habe ich jetzt wahrgenommen, ich will ihm jetzt gar keine Butter vom Brot nehmen, aber der Frank ist ja vorne dran, die Rampensau, würde man jetzt in Bayern sagen. Und dann ist aber ja der CTO, der Alex, ist einfach richtig fit, technisch, und der Marc ist ist einfach rechtlich sehr fit. Ne? Und da habe ich schon so erlebt, dass die da einfach, ja, die gehören einfach zusammen. Gell? Der Frank ist immer das Gesicht nach außen, aber die drei sind halt die Kombi. Ne? Natürlich kann ein Frank Thelen dann vor allem in Amerika bei Series A und Series B richtig Trouble machen, weil es vielleicht Elon Musk von Europa ist für die Amis. Aber die anderen zwei sind halt auch Maschinen einfach so. Ne?
Und da habe ich mir und auch Claudia am Anfang schwer getan. Kann man denn mit einem Frank zusammenarbeiten?
Kann ich voll verstehen, ich könnte es glaube ich nicht.
Aber für mich war das ganz klare Antwort. Ich habe jetzt, wir haben jetzt mit auch mit Alex und mit Marc, die anderen beiden schon intensiv gearbeitet zusammen gemacht. Und die sind ja auch schon nicht nur seit 2 Jahren zusammen, sondern die sind ja auch schon quasi als Unternehmer laufen, die so und so viele Jahre zusammen. Also muss es quasi passen und sich harmonisieren. Da brauche ich gar nicht lange fragen, weil sowas geht nicht lange gut quasi. Und dass du natürlich immer einen brauchst, der aktiver ist. Und dass der das nicht so ist, nicht so mag, irgendwie kann man was oder irgendwie schätzt und ergänzt, war für mich klar, dass das funktionieren muss eigentlich.
Aber ich glaube tatsächlich, dass das schon auch dein Filter ist. Also, wie du schon sagst, du kannst dich dann so ganz on point auf irgendwas fokussieren. Und ich glaube auch, dass es automatisch mit der Gegenseite was macht, weil der ja dann auch so sagt, der macht sein Ding schon und ich mache jetzt mein Ding. Was ist mein Part? Und das muss man immer sagen: Investoren wollen ja was erreichen. So, die wollen ja jetzt nicht einfach ihr Geld loswerden. Die haben ein Ziel. Und wenn die dann deine Gabe da auch sehen, dass du kannst, dann ist es ja nur Win-Win am Ende des Tages, ne? Aber trotzdem ein spannender Punkt, weil das war genau das, was ich dich damals da vor 3, 4 Jahren am Gardasee am Telefon gefragt habe. Bene, wie ist das jetzt? Fühlt sich das nicht so an, als hättest du deinen Laden quasi verloren?
Nee, für mich war das auch von Anfang an klar, was ich vorhin sagte. Für mich war immer klar, also ich war immer schon, mir auch nicht, klingt immer so, als wenn man es schon von Anfang an irgendwie. Aber ich war irgendwann durch Studium, kam ich mit den Geschichten, wie ist ein Linux-Kernel entstanden, wie ist ein VI-Editor entstanden und so weiter. Und habe mich begeistert, die Geschichten lesen dahinter, zu verstehen, wie sind Google entstanden und so weiter. Hammer Geschichten. wenn du quasi die Gründer-Stories. Und da war ich schon begeistert quasi von so Software aufbauen, ob es eine Firma ist, was auch immer, aber quasi irgendwie gemeinschaftlich Software aufbauen, war schon irgendwie geil und hat Spaß gemacht. Und darum war es immer klar, wäre schon geil, auch mal irgendwie was zu gründen, wo man mehr was machen kann. Und das war natürlich der Weg. Ich bin auch so ein Typ, was du vorhin sagtest, mir ist Material wurscht. Also ich habe immer früher das gesagt, meine ich glaube ich immer noch so, habe es schon lange mal gesagt, aber ich würde lieber also am Normal an der Kasse arbeiten, um mein Geld zu verdienen, irgendwie für so und so viele Stunden, dass ich dann irgendwie den Rest vom Tag und am Wochenende die Sachen machen kann, die mir Spaß machen, bevor ich irgendeine Scheiße mache, wo ich mich verbiegen muss den ganzen Tag und ich irgendwie nicht diese Freiheit habe, die ich haben möchte. Und das heißt, ich habe immer schon gerne quasi zusammen mit Leuten was gemacht und aufgebaut und fand es immer eine Riesenerleichterung, wenn Leute mitmachen wollen und reinkommen. Ich habe viel Open Source früher gemacht, fand es geil, wenn andere Leute da quasi Bock hatten mitzumachen, habe das gefördert, habe das geschützt. Na klar, hier ist auch nicht meins, ist unsers, lass dran arbeiten irgendwie, voranmachen und so war es genauso bei den Firmengründen. Wenn du die richtigen Leute hast, fand es geil, weil du quasi mehr Schultern hast, du kannst mehr schaffen, du kannst mehr teilen, du kannst mehr quasi irgendwie auch dann mitnehmen auf die Reise irgendwie. Natürlich müssen mehr leiden, wenn was schief geht. Musste man alleine leiden. Jetzt leiden mehr irgendwie. Da kann ich ganz gut mit der Gruppe leiden. Das gehört dazu quasi. Und das ist schon Verstärker und fand ich cool.
Aber das ist auch eine wahnsinnige Gabe, gell? Weil, also, was ich immer wieder sehe, wenn Leute ihren Laden auch verkacken, teilweise sehr gut laufende Firmen, dann ist es immer Gier oder Neid. Und das gibt es ja beides nicht, wenn das Geld nichts, keinen Stellenwert hat im Leben. Und ich glaube schon, weil, also, ich musste das erst lernen. Ich bin so sozialisiert, obwohl ich jetzt aus keiner reichen Familie komme, aber es war immer so, Geld war was Tolles. So, ne? Und erst als ich es hatte, hat sich es bei mir entspannt und bin dann auch so, also habe jetzt nicht das Gefühl, ich brauche nicht mehr. Ich bin ganz zufrieden. Wenn mein Ziel ist, dass es so weiterläuft, ne? Dass die Agentur schon größer wird und geiler, aber wenn da jetzt mehr Geld rüberkommt, dann verteilen wir das lieber im Team so. Das ist eine wahnsinnige Gabe, das von vornherein zu. Aber es hat man auch, oder hat man nicht, gell? Das kann man nicht.
Glaubst du, aber es war auch viel, glaube ich, so. Ich hatte nie Geld. Ich hatte offiziell Taschengeld. Bei uns immer, wenn ich was angestellt hatte, war es hinten mal gestrichen. Dann gab es keine Süßigkeiten und kein Taschengeld. Ich hatte eigentlich nie Taschengeld und nie Süßigkeiten, weil ich immer irgendwas angestellt hatte. Und ich weiß dann auch irgendwann mit 14, habe ich irgendwann gesagt, könnte es behalten, das Taschengeld kriege ich eh nicht, macht keinen Sinn. Ich habe dann im Altenheim als Küchenhilfe begonnen, am Wochenende zum Arbeiten. War dann quasi eh schon für mich selbst.
Aus welcher Motivation? Geld, oder?
Ja, das war dann nicht Geld, sondern wir haben dann mit drei Spezels gesagt, wir machen jetzt einen 80er-Führerschein.
Ah, der musste finanziert werden.
Genau, und dann, wobei das war noch davor, aber auf jeden Fall glaube ich, war die Chance da und ich war genervt, weil ich nie Taschengeld bekommen hatte. Und ich war schon technikbegeistert, weil ich ja dauernd was kaputt gemacht hatte. Darum hatte ich immer gestrichen. Dann konnte ich mir quasi endlich mal beim Konrad in München gab es noch damals, wo ich hingehen konnte.
Im
Zum,
Tal?
genau.
Oh, so ein geiler Laden. Ey, das ist so ein geiler Laden. Wirst du nicht glauben, wir haben im Erdgeschoss hier noch zwei Walkie-Talkies. Die haben wir auch hart erspart. Für 100 Mark damals,
Ja,
glaube ich, sind
genau.
wir einmal im Jahr nach München gefahren und dann war
Aber.
ich stundenlang beim Konrad und habe geschaut, was ich mit meinem Geld irgendwie.
Ja, genau, ganz genau. War der Antrieb da.
Ja. Unweigerlich irgendwann liest man, weiß gar nicht, das habe ich, glaube ich, doch, das hast du mir auch nochmal persönlich gesagt. Nee, ich glaube, die zweite Finanzierung, irgendwann liest man 25 Millionen aus Amerika. Unglaublich.
Unglaublich, ja, haben wir damals auch. Also das war für uns auch so, wow. So ein bisschen immer geträumt. Wäre geil, wenn wir so ein bisschen mehr Geld noch einsammeln können, weil wenn wir noch so ein bisschen im Bootstrapping-Modus waren, auch mit dem Geld vom Frank, das haben wir ehrlicherweise nie so richtig angepackt gehabt.
Da weiß man nicht, wie viel es ist,
Doch.
oder?
Das war jetzt auch nicht für geheim, aber es war irgendwie so 500 bis 700.000 Euro, glaube ich, so ungefähr.
Und er hat aber Prozente quasi gekriegt.
Genau, ganz normal, wie man das macht. Aber das Geld haben wir nie so richtig angefasst gehabt, weil da sind wir wieder zu konservativ, glaube ich. Und ich habe immer schon gerne so ein bisschen Puffer. Also ich bin zwar jetzt nicht auf Sicherheit, da bin ich das Gegenteil, aber so 2, 3 Monate schon geil, wenn du irgendwie deine Miete und alles zahlen kannst irgendwie
Das
und
sagen eh alle Controller. In der Agenturbranche ist es auch. Ich sage immer, 2, 3 Monate müsst ihr haben. Alle Controller sagen, nein, ein Jahr. Ich sage, ihr habt keiner, kein Mensch hat ein Jahr. Gar niemand. Die meisten haben 2 Tage. Also.
Genau, kann ich, ja, genau. Und das heißt, wir hatten dann das Geld auch nie so richtig angefasst gehabt, weil wenn du auch Leute einstellst und irgendwie machst, ist auch das nicht mit 500.000 Euro oder lass es 700.000 gewesen sein, irgendwie so in
Wie
Richtung.
viele Leute waren es, als Frank eingestiegen ist?
Da waren wir, ich vermute so 15 Leute ungefähr.
Dann war das noch unten am Blätter.
Ja, genau.
Ist der noch da, der immer auf dem Hupfball sitzt?
Der Bruno, ja, genau. Der hat
Ja,
jetzt 10-Jähriges gehabt. Jetzt im
geil.
Juni.
Sehr gut.
Nee, genau. Nee, und dann haben wir auch nicht so richtig ausgegeben. Und außerdem hatten wir gerade so viel Inbound auch an Kunden da, dass wir E-Com der gekommen sind. Und dann haben wir auch wahrscheinlich auch zu langsam Leute eingestellt, ehrlich, am Anfang. Und dann haben wir irgendwann mal gesagt, jetzt wäre aber schon geil, wenn wir halt irgendwie mal 10 starten. Das wäre schon geil, weil wir quasi immer irgendwie rumgekämpft haben und haben wir irgendwann mal, glaube ich, das ist ja für dich am Anfang alles unrealistisch. Ich weiß noch irgendwie, als wir das erste Mal waren, wenn dir jemand erzählt hätte, du kannst 1 Million Euro Umsatz machen, nächste. Und der nächste, hey, du kannst eine Firma aufbauen, die irgendwie 100 Millionen Euro wert ist. Was heißt jetzt 10 Millionen Euro Umsatz? Alter, wie 10 Millionen Euro Umsatz? Geheim. Und dann so wächst halt so rein und irgendwann merkst du plötzlich auf dem Weg dann, hey, da fehlt ja gar nicht mehr viel, da haben wir die 10 Millionen geschafft und so weiter. Und so kommst du mehr voran. Und das war damals auch so die Idee, ich weiß gar nicht mehr, was im Raum schon irgendwie wäre, wenn wir irgendwie ein paar Millionen Euro irgendwie raisen könnten, wäre schon Hammer irgendwie. Und da ein bisschen mehr Speed drauf
Dann
zu
kommen wir
machen, ohne irgendwie
25.
den. Und das war dann auch noch die, war dann diese verrückte Zeit auch irgendwie, wo dann plötzlich
Mit
irgendwie.
einem, also das ist irgendwann mal im Internet rumgeflogen, dieses Pitch-Deck, kannst du dich kaputt lachen. 5 Folien oder 6 Folien, wo nichts drauf stand.
Nee, wir hatten auch kein richtiges Pitch-Deck. Kennst du mich? Also ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie da hockt und stundenlang irgendwelche Präsentationen
Google
und
Slides, alles Google Slides, so, ne?
sonst irgendwie macht. Nee, das ging dann alles eine Hauruck-Aktion irgendwie, weil wir dann ziemlich schnell gesagt haben, okay, haben wir Bock. Ich habe dann schon aus Versehen mit zwei Entwicklern, mit zwei Investoren ab und zu gesprochen gehabt. Dann kam das irgendwie raus, dass ich mit den beiden spreche. Ich sehe, ja, wenn du mit den beiden sprichst, kannst du auch mit anderen sprechen. Hatte ich eine Woche Intensiv-Meetings mit diversen Investoren.
Und hat das Frank eingetütet, Hopsi, oder?
Ja, das gibt so ein bisschen Lawine los irgendwie. Quasi jeder gibt da jedem Tipps, dass die gerade irgendwie Interesse haben und eventuell quasi Geld einsammeln würden und dann kriegst du massenweise Input. Und da waren dann schon ein Großteil von nicht nur Frank, sondern quasi Marc, Frank, Alex, die drei. Oder Marc Sieberg oft unterschätzt immer. Oder auch mal der Stille im
Völlige
Hintergrund.
Maschine. Also ich habe den auch als unglaublich sympathisch kennengelernt da.
Genau. Dann geht es mega die Türen
Wo habt ihr euch das erste Mal kennengelernt? Freigeist und ihr.
geöffnet. In ihrem Büro in Bonn sind wir einmal quasi auch wegen dem Kundenprojekt dann vorbei oder haben wir dann kurz gestoppt und einmal irgendwie Hallo gesagt.
Witzig. So, und dann waren dann da irgendwann 25 Millionen aufs Konto.
Genau.
Ich finde das auch immer so spannend, weil wir haben jetzt auch was Größeres gekauft letzte Woche. Und da kommt jetzt auch bald raus für alle Neugierigen. Und dann sagen die Mitarbeiter so: Und kannst du heute Abend ruhig schlafen? Und das finde ich so crazy. Es sind am Schluss nur Zahlen in einer App, gell? Also, es ist so. Es wird irgendwann, und das ist aber immer so blöd zum Erklären, finde ich so, weil ich auch immer sage, ey, ihr müsst von dem Geld Abstand nehmen, dann kommt es erst. Also, das klingt wie so ein Tine-Wittler-Wandtattoo, da kannst du da nichts davon kaufen irgendwie. Ne? Aber wenn es dann so ist, es ist einfach so eine Zahl in der App und man hat einen Gegenwert. Also passiert da was, muss man, Personal ist ja auch Gegenwert und da entsteht eine Software und so weiter. Am Schluss ist es alles nur erfundene Zahlen in einer App. So, ne?
Und ja, ich habe immer schon auch das Glück gehabt, dass ich quasi nie Buchhaltung machen musste. Und ich habe auch quasi nie aufs Konto geschaut. Ich hatte quasi immer Claudia und jetzt haben wir
Aber
unter für
da würde die Claudia schon was zeigt haben, als das da war, oder?
ich glaube, sie auch nicht. Hatten wir schon unser Finance-Team quasi, das sehr gut gemanagt hat.
Bankempfehlung? Wie viele Banken hat Central und welche?
Muss mit unserem Head of Finance sprechen.
Geil.
Wir sind schon ein bisschen verteilt irgendwie. Genau.
Also mindestens 3, vielleicht für alle, die gerade gründen. Unter 3 Banken macht man nicht.
Gar nicht.
Ja. Und 25 Millionen lässt man sich jetzt auch nicht auf ein Bankkonto überweisen.
Guten Mix. Ich wüsste gar nicht, ich dachte schon, dass es auf 1 geht.
Erst so kommt, ja.
Vermute ich, aber ich war
Da
nicht
gibt
so
es noch
nah
auf jeden
dran.
Fall einen kurzen Anruf von der Bank.
Du kennst ja selber diese ganzen Notargeschichten und Verträge geht ja hin und her, Riesendiskussionen hin und
Ist
her.
ja dann auch, muss übersetzt werden mit Amerika und so, oder?
Hatten wir es nur. Ich wüsste ich gar nicht. Schon wieder vergessen alles irgendwie. Aber die Claudia, ich bin ja verheiratet und dann es war dann für alle Investoren, was machen wir da?
Schwierig.
Ja, weil wenn die einer was klaut und der andere das nicht sagt und keine Ahnung was, ist ja ganz anders, weil wir verheiratet sind, als wenn es irgendwie zwei beste Kumpels machen, die seit dem Sandkasten zusammen sind. Nee, also war ich nicht böse. Aber ging hin und her, haben sie auch noch geschafft zum Lösen, dann, dass sie da gute Brüder haben, genau. Dann musst du tonnenweise Verträge lesen, machen und sowas, aber du kannst dir Gott sei Dank alles irgendwie vorlesen lassen. Weil bei diesen großen Verträgen noch nie beim Notar. Da haben wir immer quasi einen Anwalt, der sich das
Hingeschickt. Ah,
vorlesen
das
liest.
mache ich in Zukunft auch. Ey, war letzte Woche 1,5 Stunden. Hey, und ich habe 1,5 Stunden durchgehend unterschreiben müssen. Ich habe irgendwann gesagt, ich wollte mich verarschen. Das versteckt die Kamera. Das ist normal. Ey, ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie einen Kontinent kaufe. Was ist
Nee.
los mit euch, ey? Ah. So, und dann dauert es nicht lang und dann kommen dann nochmal 75 Millionen um die Ecke.
Ja, genau, das war so ein halbes Jahr, glaube ich, später ungefähr war das.
Unglaublich.
Es war aber auch eine verrückte Zeit. Also da war gerade irgendwie, wussten, da war Zinsen quasi weg und schon lange
Ah,
weg.
Geld muss raus.
Genau, und die haben quasi alle
Aber wo
irgendwo.
sind wir denn? 2021?
Ja, genau, so ungefähr 2022. Genau, und dann ging es immer noch weiter. Interessantes Zahlen, auch das Modell ist super spannend. Cloud ERP für SMB ist noch von keiner Firma auf der Welt. ich sag mal, irgendwie Salesforce für Großkonzerne, HubSpot für SMB, gibt ein Shopify für eher
Wen
Richtung
auch immer.
was immer genau und so weiter. Und für ERP gibt es noch wenig. Also gibt es noch quasi eine Chance, auf irgendwie Vollgas zu geben. Und
Das spricht sich dann, muss ich mir so vorstellen, das spricht sich dann in Amerika einfach auch rum und die Leute sagen, ey, schau mal hier Central und so weiter.
ja, beides. Wobei es gibt auch ganz viele Leute, die wirklich, also der ERP-Markt ist eigentlich ziemlich fett. Das ist interessant, es gibt voll viel Private Equity, ziemlich viele ERP-Firmen zusammenkaufen. Das sind meistens jetzt mittlerweile irgendwelche 70, 80-jährigen Gründer, die irgendein Windows-Ding da haben, irgendwie so, kann was, 5 bis 10 Millionen Euro Umsatz haben. Und da gibt es massenweise Speziallösungen, die so rumgeistern. Und da gibt es quasi eine riesen Industrie, die quasi ERP screent und versucht, auch da quasi moderner zu werden. Für ihr Portfolio was zu suchen. Die wissen quasi, ERP hat geile Economics. Die Kunden, oh Gott, über Achim gesprochen,
Bleiben halt.
bleiben lange da. Also muss halt einfach stabil laufen, weitermachen.
Ist ja auch so witzig, also auch wenn man über SAP spricht, gell? Gibt ja nur auch wieder nur zwei Lager auch, wie es oft ja bei Software ist. Es gibt nur die, die sagen, das ist der sichere Tod, wenn du SAP einführst, und die halt einsteigen, die werden nie wieder gehen. Weil, also es ist unmöglich, den Prozess zu verlassen. Ne? Und wenn man den Prozess mit Central macht, dann ist man halt auch drin, ne?
Ist uns auch bewusst die Verantwortung und die Chancen, die wir auch haben, quasi da beim Wachsen zu helfen, beides quasi. Aber das heißt, ERP ist kerngekannt und wir haben jetzt auch zum Beispiel Meritech dabei, die waren sehr früh bei NetSuite, zum Beispiel auch als Investor dabei und sowas. Und sie würden gerne wieder Teil von so einer Story sein und das mitmachen. Wissen alle, das ist hart und kein, eigentlich würde man sagen, kein VC-Game. Wobei VCs immer mehr B2B-lastiger werden, auch langfristiger denken und jetzt auch Fonds aufbauen, die quasi endlos sind, dass sie nicht verkaufen müssen nach 5 Jahren. Nach 5 Jahren hast du gar nichts geschafft, nach 10 Jahren auch nicht, sondern auch mal, dann kannst du auch mal 15 Jahre oder was du brauchst quasi, weil du einfach längere Atmen brauchst, um sowas aufzubauen. Und das ist, glaube ich, was die Leute da begeistert.
So, und dann sind wir jetzt bei 100 Millionen ungefähr. Und dann sagen die wahrscheinlich Multiple. Das ist auch immer was, was man nur kennt, wenn man in dieser Bubble ist. Also, das ist auch, also meines Erachtens, das ist auch Würfeln, Lotterie. Also, da gibt es Multiples. Bei, in Werbeagentur sagt man gerade irgendwas zwischen 4 und 8. Je länger du dein Personal haltest, vielleicht 10. Das würde jetzt bei uns bedeuten, wir machen 2,5 Millionen im Jahr Umsatz. Dann wären wir irgendwie 25 Millionen wert. Also, da lache ich mir tot. Was ist da 25 Millionen wert? Aber ich meine, wenn einer kommt, okay. Oder wäre aber jetzt bei euch, ist der Multiple wahrscheinlich höher, also wahrscheinlich ist es ein Milliardenunternehmen, oder?
Ja, keine Ahnung. Für uns war die Hauptintention damals, also ehrlicherweise, wir hatten quasi, ich bin ein Mensch, wenn ich mich für jemanden entscheide, möchte ich erstmal mit dem aufarbeiten. Gas. Aber ehrlicherweise, als dieses Angebot kam, ein bisschen da, können wir jetzt erstmal bitte hier arbeiten. Investoren, einfach mal Sachen machen, gesagt haben, die wir machen möchten, die Gas machen und nicht von dem nächsten Scheiß schon wieder ablenken zu lassen. Das war unsere Hauptstimmung. Ich einfach nochmal
Dann
länger.
steht einer mit 75 Millionen vor der Tür. Ey, gar keinen Bock. Schon wieder 75? Gar keinen Bock.
Nee, aber du bist ja, du hast ja erstmal, reicht jetzt erstmal zum Bauen. Und du weißt doch, wenn du quasi zu viel hast, dann drehen auch alle durch. Und das haben uns auch unsere Investoren gesagt,
Das ist also das,
aufpassen.
was ich meine. Also ich meine, von außen betrachtet, da muss ja Geld rumliegen ohne Ende. Ich möchte gar nicht wissen, was da an der Info-Ad ankommt, wie viele Leute sich da laben und beteiligen und was verkaufen wollen und
Ja,
keine
aber auch
Ahnung.
intern halt, wenn du sagst, pass mal auf, ich baue jetzt hier, keine Ahnung was, 1000 Tools und hier und da noch jemand. Und dann denkst du, ey, wir haben doch früher auch normal gearbeitet. Kannst du mal wieder normal an deinen Arbeitsplatz gehen, wieder arbeiten und Kunde braucht jetzt Sachen. Punkt. Auf jeden Fall waren dann Überlegungen, macht das überhaupt Sinn oder nicht Sinn irgendwie. Und dann haben wir länger geredet, auch mit den anderen Shareholdern. Und unsere Shareholder sind wirklich super supportive. Die sagen, ihr müsst entscheiden, ihr seid es, sonst geht ihr weiter. Wir unterstützen, aber wir wollen euch gar nicht reinreden. Wir sind hier bloß hier. Ihr müsst quasi machen und so weiter und so fort. Und dann hat ein Investor zu mir gemeint, Mai, du musst ja schauen, was für ein Typ du bist. Er kennt Typen, die lieben Fundraising, die machen das jedes Jahr, die finden das richtig geil. Und die anderen Leute sagen, boah, bitte geh weg mit der Scheiße, ich will das nicht. Und jetzt hattest du halt auch die Chance, quasi einmal Geld zu nehmen. Und wenn du sagst, es reicht jetzt die nächsten 4, 5, 6 Jahre, dann ist ja auch geil. Dann haben wir das Thema erstmal abgehakt und ich brauche das nicht wieder machen. Und das war eigentlich das, wo ich gesagt habe, okay, eigentlich schon geil. Und so war das auch Geld, das Geld angenommen. Das war jetzt nicht auch eine bestimmte Bewertung oder irgendwas, sondern sage ich, kommen wir quasi jetzt die nächsten 4, 5, 6 Jahre mit dem
Und
Geld
kann ich dann
aus.
endlich das machen, was ich am liebsten mache, einfach bauen? Weil dann habe
Genau.
ich mehr Ruhe quasi.
Vollgas machen. Und dann ist für mich, ich bin schon wieder Realist und Informatiker und haben unsere Kredite immer artig zurückgezahlt und alles. Ja, glaube ich dran, wie irgendwas einen Sinn macht. Und jetzt hat die Frage, ziemlich inbound gehabt, alle wollten mitmachen. Jetzt die Frage, für was zahlst du eigentlich quasi und was ist das Geld quasi? Das bestimmt nicht, dass wir dir in 5 Jahren dein Geld verdreifachen. ERP, das ist ja falsch quasi. sondern es ist eine längere Geschichte und die Leute, die halt mitmachen wollen, die sind halt früh dabei und die können wir es dabei haben. Und es gibt nicht so viele Plätze, wo man da früh dabei sein kann. Also es ist auch ein großer Teil davon, natürlich Risikokapital, das heißt, alle hoffen, dass es was Gutes wird, aber dass die früh dabei sind, aber wir tun alle 2 Jahre wieder uns bewässern, weil wir noch Leute reinholen. Ehrlicherweise wüsste ich gar nicht, ob wir noch jemals Geld raisen werden. Wir haben noch viel Geld übrig von dem Geld, was wir da eingesammelt haben. Wir sind auf einem guten Traction. Wenn alles gut läuft, werden wir nächstes Jahr Cashflow positiv werden. Und dann ist quasi nur, dann haben wir auch noch genug Geld auf dem Konto und dann ist die Frage, wie machen wir weiter. Und diese Freiheit habe ich immer schon geliebt, dass ich quasi nicht abhängig bin von irgendwas, sondern immer entscheiden kann, was machen wir, wie gehen wir weiter und voran. Und das war damals die Entscheidung quasi.
Das ist ein Wahnsinns-Mindset. Also einfach auch die Tatsache, weil, also in meinem Kopf ist das wirklich so, ich würde da meine Firma verkaufen und das wird sofort in meinem Kopf was drehen. Schau mal, es ist ja, seit 19 Jahren laufe ich hier jeden Tag rein. Es ist ja eher so, ich habe es an meinem Community Day hat also gestartet, die haben an dem Tag, wo ich Community gemacht habe, habe ich mein Boxershort verrissen, weil ich so Gas gehabt habe. Also ich bin in der Früh Vollmacher. Aber wenn du mir jetzt sagen würdest, Hannes, hier ist der Arbeitsvertrag und du musst ab morgen um 8 Uhr anfangen, das würde mich zerstören. Also es würde in meinem Kopf so viel machen, aber obwohl ich jeden Tag um 8 Uhr hier bin, seit 19 Jahren so, ne? Ja, spannend.
Also, vor allem kommt darauf an, mit welchen Investoren zusammenarbeitest quasi. Für mich war immer eine aktive Entscheidung, wer investiert da. Glaube ich daran, dass die Person mich noch in 10 Jahren auch begleiten und dass ich quasi nicht genervt bin, dass die kapiert, was ich nicht kann und dass ich Vollgas arbeiten kann und Vollgas geben kann, das weiß ich, da brauche ich Haken bewegt man irgendwie. Quasi, ob die andere Partei da weg. Die haben alle kein Interesse, irgendwie was zu machen. Quasi, go. Wo wir helfen müssen wir eh selber für uns selber schon.
Was hat's persönlich gemacht? Also, ich stelle mir da manchmal so vor, also sitzt da dann eine Claudia und ein Bene irgendwie auf der Terrasse am Abend und sagen, krass, schau mal, was da draus geworden ist. Also.
Ehrlicherweise hatten wir das ziemlich lange gar nicht so richtig gesehen und gecheckt, weil du bist halt so in deinem und bam und du kennst gar nicht. Und ich bin auch vom Typ her nicht so, dass ich auf irgendwas stolz bin oder irgendwie, weiß ich nicht. Ich war immer sauschlecht in der Schule und irgendwann habe ich dann, hieß es, ich kann mein Diplomzeugnis abholen an einem Göggingen, an diesem Theater. Und ich war der
Ein Kurhaus.
Ja, genau. Ich war der Einzige, der, oder wir waren zwei, auf jeden Fall, ich war der Schnellste mit in unserer Fertigmann. Keiner war fertig. Nur wir zwei, glaube ich. Und nur ich weiß gar nicht, wie das war. Die anderen haben noch ein Semester länger gebraucht. Und ich habe gesagt, nein, ich ziehe den Scheiß durch, dass wir will arbeiten. Nicht. Dann bin ich da hingegangen, dachte, ich kriege diese Diplom-Dings. Haben die mich vergessen aufzurufen, irgendwie, weil sie irgendwie die Anmeldung verbummelt haben. Was ist für eine Scheiße? Hätte ich mir auch gleich komplett sparen können. Dann habe ich das Zeugnis nicht bekommen, war mir auch egal. Und irgendwann kam das Zeugnis dann quasi 3 Monate später per Post. Ich habe den Briefumschlag in den Schrank reingetan, hat mich auch nicht interessiert, was da drauf war. Irgendwann war das dann später mit Claudia, oder ich weiß gar nicht wie, beim Aufräumen oder irgendwie so, hey, was ist denn das hier? So, hey, haben wir zum ersten Mal irgendwie das angeschaut, das Zeugnis. Mehr. Geht denn das irgendwie hier? Auch dann. Und meine Eltern wussten auch nie was davon und sowas irgendwie, weil es nie erzählt hat, nie mich interessiert hatte quasi. Und darum sprichst du nie drüber, darum hat man es Ewigkeiten quasi nicht gecheckt, was das bedeutet. Und selbst heute, ich will es gar nicht drüber nachdenken, ehrlicherweise. Ich weiß nicht, ob es gut ist, nicht gut ist, sondern ich will immer noch quasi, dass es im Umfeld gut geht, den Leuten, die bei uns arbeiten, gut geht. Das ist mir 1000-mal mehr wichtiger irgendwie. Jetzt kann ich steuern oder kann irgendwie Impact machen. Gegensteuern irgendwie. Und genau, also hat eigentlich nichts verändert, glaube ich, von uns vom Tun und Machen, weil wir weiterhin die gleichen.
Das Einzige, was sich verändert hat, es gibt jetzt ein Auto. Weil so ist übrigens auch
Genau.
dieser Podcast entstanden. Wir standen vor 2 oder 3 Wochen da vorne an der Ampel und dann schaue ich rüber in so einem, was ist das, ein Camper, oder?
Ja, genau.
Sitzt der Bene, schaut total grantig, tue mein Handy raus. Natürlich erst, als ich mit dem Auto an der Agentur war und schreibe ihm, hey, du grantiger Hund, warum schaust du so grantig, was ist da los? Dann habe ich gleich hab gesagt, ja, hast du nicht Bock, mal auf den Podcast machen? Da
Ich muss
sitzt
das
man.
Auto abgeben, dann habe ich ein anderes kurz bekommen.
Ah ja. Verrückt. Was steht an? Was passiert? Was ist dein großes Ziel, privat und aber auch im Business? Was hat man da im Kopf?
Ist, glaube ich, immer nicht einfach so gesagt, was für uns super wichtig war und Das hätte man wahrscheinlich schon viel früher machen sollen, aber hätte man wieder nicht früher machen können wahrscheinlich. Wir haben seit 2 Jahren einen Co-CEO an Bord. War auch wieder Hammer. Zufall, Gelegenheit, Chance. Weil, genau, fand ich super stark. Ich habe immer schon früher gesagt, ich finde es mega unfair, dass du als technischer Gründer, du baust die Firma auf, einstellen, du bist Geschäftsführer und du musst quasi immer der Mensch sein, der vorne voranrennt irgendwie. Wo ich mir denke, es gibt tausendmal talentiertere Leute, die sowas machen können, wenn es größer wird. Und da ist quasi der technische Gründer das Unpassendste eigentlich, was es gibt, wie der Probleme, also mich repetiert immer irgendwie, wie ich Probleme löse, wie ich angebe, das ist jetzt bestimmt nicht inspirierend und kommunikativ stark, irgendwie der Leute inspiriert zu werden, was auch immer. Das ist immer einfach Bullshit. Also das ist irgendwie, aber umgedreht verstehe ich auch, du brauchst genau die Leute, weil alles ist ja, wie es ist, weil wir es so gemacht haben und es hat die DNA drin und so weiter. Irgendwann brauchen wir bitte einen professionellen CEO, der uns quasi nächste Schritte macht. Und dann hatten wir damals Domenico kennengelernt, der hatte damals als Freigeist, bei Freigeist als Partner begonnen. Da habe ich mit dem ab und zu gequatscht gehabt. Und war die erste Person tatsächlich, weil ich habe immer als Gründer so Ideen, eigentlich müsste ich das umbauen, das raus, auch nicht so und so. Also immer, nein, nein, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht machen. Und der Dominik war der Erste, ja klar, mach doch, geht gut. Ja, mach doch, also klar, nicht. Hat die brutale Entscheidung irgendwie, die ich jetzt hier nicht erwähnen würde. Aber du denkst, okay, mega. Und dann hat sich irgendwie sehr gut entwickelt und dann irgendwann eigentlich, der Dominik war wahrscheinlich fantastischer CEO, aber eine Chance, weil der hat ja quasi, hat da als Freiger, als Partner begonnen. Der war bei Home24, Mitarbeiter Nummer 20 so ungefähr und ist dann bis 1000 rauf. Also der ist ziemlich schnell der Geschäftsführer geworden. Also das ist so ein richtiger Macher und Durchzieher. Und dann irgendwie mal irgendwann vor sich angefragt. Ich so, hat interimmäßig mal vielleicht bei uns mitmachen können. Da haben wir uns irgendwann dann mit Marc und mit Freigeist drauf geeinigt, dass er interimsmäßig machen kann, weil der hätte ja eigentlich bei Freigeist Vollgas gehen sollen, wollen irgendwie und jetzt nicht quasi von uns gleich irgendwie absorbiert. Und ich so, ja, okay, interimmäßig. Warum nicht? Passt. Hab mir das gemacht und dann habe ich nach 2, 3 Monaten gemerkt, ich habe die blödsinnige Idee, interimmäßig 6 Monate, das ist ja gar nichts. Wir haben jetzt gerade mal irgendwie die ersten 0,1 Themen besprochen von irgendwie 20. Macht keinen Sinn. Und dann durfte man einen Vertrag quasi ihm anbieten über Open End länger und irgendwie war Hammer. Also das war, glaube ich, super, super wichtig.
Ist er auch hier in Augsburg?
München ist der. Genau, haben auch ein kleines Büro.
Allgemein, also ist alles komplett verstreut, oder? Weil ich
Verstreut,
war
ja,
ganz
genau.
verwundert, als wir geschrieben haben, ob, dann hast du gesagt, ja, wir sind nur da im Büro, also da können jetzt keine 200 Leute sitzen.
Nee, genau. Remote first,
Remote.
komplett überall verteilt. Ich glaube, Großteil immer noch in Augsburg, aber selbst da ist quasi im Büro tote Hose bis auf Donnerstag. Da kommen ein paar Leute mehr mit rein. Das hatten lange auch das Gefrage für uns, Remote-Firma, nicht Remote-Firma. Wir haben uns jetzt letztes Jahr entschieden, wir sind, Zug ist abgefahren, wir sind remote, aber wir wollen auch die beste Remote-Firma werden und quasi auch alles anpassen. Das heißt, viele Sachen quasi nochmal nachschärfen, wie man alles macht.
Also Customer Support, Entwicklung, Buchhaltung und so weiter, das ist alles intern. Was ist extern? Was habt ihr rausgeben? Das war ja auch ein wilder Ritt irgendwie so, ne? Man hat mal mit Zwetschge gearbeitet, dann hat man gesagt, so, jetzt holt man die Leute alle rein, dann braucht man keine Agentur mehr. Dann gab es dann wieder irgendwie, zwischendurch hatten wir dann noch so Interim-CMO oder irgendwas. Was habt ihr da draußen? Also macht ihr eure Ads selber? Macht ihr euer Marketing selber? Ist es extern? Es war irgendwann, waren es auch mal irgendwelche Freelancerinnen von Frank?
Kann ich dir ehrlicherweise gar nicht mehr ganz genau sagen, weil tatsächlich da haben Domenico Gott sei Dank, da habe ich mich ziemlich schnell sogar rausgezogen aus diesen ganzen Thematiken. Also ich weiß, dass wir mit ein paar Agenturen zusammenarbeiten für SEO und für die ganzen Ads quasi auf
Als für
Instagram und
PC.
sowas, was da überall passiert mit dem dabei. Wobei wir auch ein relativ großes Team mittlerweile haben. Darf mich Team jetzt nicht schimpfen, wenn ich es falsch sage. Ich würde schon sagen, so um die 10, 13 Leute, glaube ich, im Marketing, die quasi da intensiv Gas geben und dieser Mann. Meine Vision als Firma wäre ja, keine Ahnung, das haut nicht hin, aber maximal irgendwie, wo du 3 Bereichsleiter brauchst. Irgendwie. Ich weiß gar nicht, was das für Bereiche sein können, aber irgendwie so romantisch halt irgendwie, wenn du so Gläser herstellst, dass vielleicht einen, der irgendwie Finanzen macht, einen, der vielleicht irgendwie für die Produktion zuständig ist. Und reicht vielleicht, weil du brauchst keinen Support, du brauchst.
Waren es nur noch zwei?
Vertrieb irgendwie so. Aber dann ist aber wirklich gut quasi. Und wenn die 3, die können die Strategie gut formen und gestalten. Wenn du nicht so viel brauchst irgendwie. Bei uns ist es so, keine Ahnung, mit dieser ERP, du brauchst eine Entwicklung, du brauchst Support, du brauchst einen Customer Success, wir brauchen Partner. Wir müssen Marketing für uns machen, Marketing für Partner machen. Du hast so viele Baustellen, wo du nicht sagen kannst, hey, bitte mach mal eine schlanke Firma. Du brauchst diese ganzen Stellen gar nicht. Du brauchst einen gewissen Grundstock, damit du quasi als Firma da bist und sein kannst irgendwo. Und da sind wir jetzt dabei, dass wir viel auf Partner beginnen umzubauen, rauszumachen, unser Modell transformieren, weil wir am Schluss sind, was auch ein Partner verkaufen müssen. Und ja. Was haben wir outgesourced? Ich glaube, wir haben wenig outgesourced gerade. Wir versuchen eher quasi weniger zu machen, weil wir es nicht machen müssen und versuchen das nicht mehr runterzukommen auch.
Wie wichtig ist noch Messe?
Wir haben zwei, wir waren jetzt auf der K5 mit dem großen Stand und haben für uns, ich war immer gegen diese großen Messen, weil die einfach sauteuer sind. Das heißt, Unsummen irgendwie für so einen Stand irgendwie. Und im Nachgang, glaube ich, war es doof, weil die kostet ungefähr eine so eine große Messe wie 10 kleine Messen so ungefähr, aber die Ausstrahlungskraft und die so eine Symbolkraft, die so eine fette Messe hat irgendwie, die wahrscheinlich fünfmal so viel, diese 10 Mini-Veranstaltungen mit dem dahin. Und auf diesen 10 Mini-Veranstaltungen kannst du auch nicht passen, weil sie Kunden reinbekommen. Also wir machen jetzt mittlerweile quasi ein, zwei so große Dinge im Jahr mit. Und was sehr gut ist, was sehr kommt, ist, wir haben viele Formate, wo wir uns Partner treffen. Das heißt, wir haben eins heißt Stadionrunde. Da treffen wir uns eigentlich einmal im Jahr, laden mit Kunden, Partner und jeder kann mitbringen, wie quasi im Stadion irgendwo in Hamburg, Leverkusen, Berlin, Augsburg, überall waren wir schon, geht und so weiter. Sowas ist Hammer, irgendwo einfach Netzwerke, Leute mitbringen, die reinmachen können. So
ja.
Einzelmessen, glaube ich.
Ich finde nicht klingt. Ich bin da selber gerade so hin und her gerissen. Ich war eingeladen auf der Campix, das ist eine SEO-Messe, und da waren viele so Stände, also kann man auch sagen, für ein Arschstände, so Flyer-Alarmstände, ne? Da waren dann tatsächlich Leute gestanden, die auch ganz wenig Bock hatten. Also da kam dann alles zusammen so, ne? Also die Leute wollen auf eine Konferenz, dann hat halt jeder Raum hat irgendwie geheißen, das Sistrix-Raum, der Agora-Puls-Raum, der Ding-Raum. Die Leute hatten so wenig Bock an diesen Ständen, auch wenn man dann auch so denkt, ja, aber why? So, also wenn, dann müssen das Messe, das müssen Rampensäue sein, die müssen sagen, hey, komm mal her, schon mal ausprobiert, hier, bla bla bla. Zwei letzte Woche da in Düsseldorf und hab den Tiger Award abgeholt. Das ist ja eine reine Verkaufsveranstaltung. Also da waren nur so kleine Messestandboxen und dann aber auch entweder super aggressive Akquise-Guys, die aber ganz wenig technische Ahnung hatten. Aber da bin ich tatsächlich hin und her gerissen. Gibt zum Beispiel den Maurice auch, der hat eine SEO-Agentur, eine große, die machen große Brands und der macht total viel TikTok, deswegen kennen wir uns ganz gut und schätzen uns auch ganz gut. Und der war jetzt auf der OMR mit einem Messestand und der feiert das total. Macht dann immer so ein Breakdown, was es kostet. Es war jetzt nicht der größte Stand, aber waren schon auch irgendwie 160, 200.000 Euro am Ende des Tages, was sie da ausgeben haben. Und ich glaube, deswegen interessiert es mich ganz persönlich immer so, weil wir haben das ja mit euch in der Zusammenarbeit auch gemerkt, wir sind da in einem Moment Agentur bei euch gewesen, wo ihr unglaublich gewachsen seid und gefühlt das, was wir heute gemacht haben, war morgen wieder obsolet. Ja. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt braucht man da einen Clickfunnel, jetzt braucht man hier einen Lead-Magneten und dann hat man das gebaut und dann hat der Benisch wieder angerufen und gesagt, da ist schon wieder alles anders. Und in dem Moment finde ich es unglaublich schwer, als Agentur da zu arbeiten und da ist vielleicht Messe gut. Aber ich denke mir, Sichtbarkeit einfach. Es geht ja erstmal um Sichtbarkeit. Ja. Touchpoint, Touchpoint, Touchpoint. Aber ich denke mir dann, und da bin ich eben gar nicht der Meinung von Maurice, wenn ich heute 200.000 Euro habe und mein Produkt steht, bei euch war das ja auch wild in der Veränderung des Produkts, aber dem sein Produkt steht ja SEO für große Brands, fertig. Wenn ich da 200.000 Euro gezielt in Marketing investiere, kann ich meines Erachtens viel langanhaltender was erleben. Und das große Problem bei der Messe ist ja immer, du hast ja nicht die volle Aufmerksamkeit. Das ist ja keine Kinowerbung, vor dem du sitzt und du kannst nicht raus. Sondern jeder geht dahin und jeder sagt, wo gibt es die besten Cocktails am Abend und dann wandeln die sich so.
Aber ich glaube, der Vergleich mit Maurice hinkt, weil Maurice ist eine Marke und der zelebriert es ja mittlerweile. Und
aber das sehe ich bei euch eben auch. Wenn du und der Frank da an dem Stand sind, dann geht es da nicht um Central, sondern die wollen euch sehen.
Ja. Wobei meine Hoffnung ist immer die, dass wir quasi, dass mein Name nicht mehr so wichtig ist für Xenfel.
Da muss ja der Frank hin.
Weil bei Maurice ist ja quasi eine Agentur, der das noch irgendwie, oder der, glaube ich, wo das noch gut wirkt, ob das quasi in 5 Jahren immer noch so krass wirkt, ob es dann irgendwie lang, okay, jetzt ist irgendwie das Dampf draußen, keine Ahnung, das sei mal schnell hingestellt irgendwo. Mit dem. Aber wir waren vor 2 Jahren auf der OMR, da streiten sich die Geister drüber immer irgendwie auch mit Molly zusammen, einen fetten Stand gehabt, Unsummen bezahlt irgendwie. Das hat so lange nachgewirkt. Leute erzählt haben, auf der OMR habt ihr gesehen und irgendwie was war und irgendwie war so tief, dass das 10, 20 Kurzveranstaltungen ist nie geschafft, diese Energie quasi da loszulösen. Das ist so viel, habe ich euch gesehen.
Und dann geht es ja weiter, was ist der Lead auch wert? Ne? Also das ist schon auch so. Natürlich bist du auf Veranstaltungen teilweise und sagen die, ja krass, ich habe dich da gesehen, aber man muss ja immer ein bisschen dagegenlegen und das ist ja auch immer so ein bisschen mein, kann aber nicht groß mitreden, weil ich war noch nie auf einer OMR, kenne aber diverse Geschäftsmodelle, zum Beispiel wie viel man auch bezahlen muss, um da auf einer Bühne zu sprechen, da muss ich mir totlachen. Also Aber die Frage ist ja immer Leadqualität. Also gehen dort die Leute hin, und da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich dann schaue, wer da so ist, auch LinkedIn und wer da alles so hingeht, die dann einmal im Jahr auf die Messe gehen und einmal im Jahr erfahren, was in der Online-Marketing-Welt los ist. Und ich meine, das ist jetzt mein täglich Brot. Wenn ich 3 Wochen im Urlaub bin, dann bin ich raus, dann kenne ich mich gar nicht mehr aus. Also einmal im Jahr bringt ja gar nichts. Online-Marketing passiert jeden Tag. Und wenn da natürlich nur junge Leute sind, die Party machen wollen auf Kosten des Hauses, dann bringt dir das erstmal auch nichts, ne? Also ich glaube, deswegen kam auch meine Frage, so, weil ich kann es ganz schwer erspüren. Ne? Natürlich reden da alle und sagen, fetter Stand, OMR, geil und so weiter. Aber ob es dann am Schluss, und das ist ja oft das, was suggeriert wird noch mit Messe, da kannst du es messen. Und das ist ja eben gar nicht so. Da kannst du gar nichts messen.
Und du musst auch, glaube ich, ganz, du musst jede Messe auch wirklich kennen, was ist da. Leider ist das, viele Selbstständige schon versucht, irgendwie mal, habe ich auch schon mal gesagt, lass eine Webseite machen, scheißmessen.de. Und also auch mal drüber schreiben,
Geil.
was scheiße ist. Und da zahlst du auch gerne viel Geld dafür, weil du so viel Geld verballerst irgendwie. Da kann jeder offen drüber schreiben. Du musst ja kapieren, was ist auf der Messe, was passiert da irgendwie. Und bei OMR, das ist 100% Brand, würde ich sagen. Und bei uns war, so viele Kunden kamen vorbei, ich habe mir so viel Geld gespart, weil die Kunden einfach
Wo
kamen,
du
wenn
nicht
ich
reisen
irgendwie, ja
musstest.
genau,
Ja.
war Hammer irgendwie.
Aber da sind die Stadiontour jetzt perfekt, da kommen sie auch.
Mega, und es ist hammer geil, alle können im Auto kommen, fette Parkplätze, und dann kannst du noch Fußballrunde irgendwie gucken, mega irgendwie. K5, ganz andere Qualität, richtig gute Leute, die da kommen, richtig gute
Ist
Experten
ja auch völlige
irgendwie.
Fachmesse. Keiner, der auf die OMR geht, kennt
Mega
oder die
Gespräche
meisten nicht.
irgendwie, auch wenn du ein Lied bekommst, richtig interessante Leads irgendwie, weil es wirklich informierte, die gute Sachen sind irgendwie. Also musst du, glaube ich, immer wissen, wer ist, was ist die Veranstaltung, welche Leute springen rum, und dann
Und
kannst du
du
da
kannst halt,
gucken.
also was du da schon kannst, im Persönlichen kannst du halt Leads qualifizieren wie nie anders. Ne? Die Online-Marketer werden dir alle erzählen, das kann man online aus, aber ja, kompletter Bullshit, weil man spürt ja am Tisch was ganz was anderes. Erzählt der mir einen Quatsch, wie groß ist der, was macht der, hier schaut man sich Zahlen an, passen die KPIs, die der mir erzählt, zusammen, ist es eine Quatschkanone, kannst direkt einordnen, so, ne?
Also ich glaube, so eine Messe ist für uns wirklich viel so Kunden begegnen, Partner begegnen, wir closen auch viel, aber closen, weil wir quasi den letzten Schritt sagen, noch vorbei, noch einmal säffen, aber irgendwie pass auf, mega Anschlag drauf und so weiter und so fort, quasi einfach ein gutes Zusammenkommen, glaube ich.
Ja. Geil. Bene, am Ende von jedem Podcast gibt es immer einen Apparat, deswegen heißt das so. Da kriegt immer der Gast einen Apparat von mir und ich fordere einen Rat ein. Und ich habe heute was gemerkt. Ich merke das immer erst im Gespräch. Und das wäre mein Rat an dich. Ich glaube, man müsste, auch wenn du nicht mehr so an der Front sein willst, und deswegen auch vielen Dank, dass du hier dazukommen bist. Aber ich glaube, dass diese Geschichte heute so wichtig wäre wie keine andere, dass dieses, also schon mal, ich lerne nur Leute kennen oder ganz viel halt bei TikTok, die morgen reich werden wollen und 10.000 Euro im Monat mit nichts arbeiten zu tun haben will. Und ich glaube, das wäre so wichtig, diese Geschichte so zu erzählen, dass es ums Machen geht und nicht ums Geld, sondern, und das spüre ich bei dir in jeder Phase, so, ne? Immer mein großer Satz, Unternehmen statt unterlassen, das bist ja du in Person so, gell? Und vielleicht gibt es da, man muss ja nicht in der Höhle der Löwen sitzen und das allen erzählen, aber ich würde mir tatsächlich, ich weiß, das kann man dich wahrscheinlich nicht davon überzeugen, aber so ein Bene Sauter auf TikTok könnte ich mir, glaube ich, gut reinziehen, der genau diese Geschichten erzählt. Weil es ist ja irre, wenn man dich sieht und vielleicht auch noch die Empfehlung, die Leute, die es nur hören, das wird als Videopodcast auf Spotify zu sehen sein, auf YouTube. Wenn man den Bene sieht und dann diese Zahlen daneben legt, dann sieht man mal, dass das eine nur Zahlen sind und das andere ist halt eine unglaubliche Leidenschaft. Und das wäre mein Rat an dich. Ich sehe da eine riesen. Also um auch was zu bewegen, weil am Ende des Tages frage ich mich ganz oft, ich weiß nicht, ob du dich auch fragst, aber was ist denn unser Impact für die Welt so? Weil, um ehrlich zu sein, es wird immer Werbung und Marketing geben, aber, und das jetzt aus meinem Mund, es macht die Welt nicht unbedingt besser. Da kann man vielleicht bei einem ERP-System mehr entdecken, das die Welt besser macht, aber es ist natürlich auch wieder ein nötiges Übel aus einem Absurdum eigentlich, ne, dass man das braucht. Aber ich glaube, es bräuchte heute mehr Leute, die diese Dinge einfach aussprechen, dass es eben nicht um 100 Millionen geht oder nicht um die fetten Karren. Da kann jetzt ich wieder nichts dagegen sagen, weil Karren sind mein großes Problem, wie du weißt. Aber ich glaube, das wäre eine Wahnsinnsgeschichte und vielleicht hast du da doch Lust, ein bisschen in die Sichtbarkeit zu gehen, weil ich glaube, da könnte man richtig was bewegen, bei den jungen Leuten vor allem so.
Nehme ich gerne an. Sehe ich auch.
Was ratest du mir oder der Agenturwelt?
Ich stecke da ehrlicherweise nicht ganz so tief drinnen, nur so ein bisschen am Rand irgendwie. Und ich erschrecke tatsächlich zurzeit immer mehr, wie schnell sich die Welt dauert. Wo es irgendwie noch vor kurzem, und das ist provokativ gesagt, und aber ich vermute, ein bisschen Wahres ist vielleicht irgendwie dran, wie gefahren Figma noch irgendwie vor 2 Jahren in meiner Welt, ich bin nicht so nah drin irgendwie, war in aller Munde quasi. Ich kenne den Gründer von Framer ganz gut irgendwie. Was für die Geschichten, für Verwandlungen, Storys denn da haben wir. Ein bisschen Kontakt ist viel mit dem ganzen neuen KI, Lovable und diese, ich weiß nicht, ob du mit schon mal rumgespielt hast, schon mal krasse Tools, mit denen du wirklich hammerschnell Prototypen aufziehen kannst mit natürlicher Sprache, mit dem dabei. Wie krass schnell sich das verändert, das ist Hammer. Und mein Rat wäre, glaube ich, irgendwie, nicht so einfach zu formulieren, irgendwie. Gut, glaube ich, finden, was man mag, kann, um da quasi auch wirklich weitermachen zu können, das, was man machen will, um sich da irgendwie enorm anzupassen, irgendwie. Und da quasi die Leute zu motivieren, dass sie wirklich das Richtige verstehen und nicht mehr Webseiten, nicht mehr irgendwie nur irgendwie Ads oder irgendwas verkaufen, das braucht kein Mensch mehr. Die Wahrheit ist die, das ist auch nicht negativ gemeint, das wird ein bisschen nüchtern gesagt. Wünscht sich jeder, dass du quasi das nicht mehr brauchst, sondern dass du irgendjemand hast, der es versteht, was du willst mit deiner Vision und der das schafft, zu transformieren. Und oft bist du verzweifelt, wenn deine Agentur das nicht versteht und du komische Dinger bekommst und sowas. Da quasi jetzt mit den neuen Techniken, mit den neuen Möglichkeiten quasi wieder mehr Mensch, mehr connecten und mehr versuchen, diese Message draus zu ziehen und das auch quasi den Leuten zu zeigen. Und deshalb habt ihr geschafft und auch du geschafft quasi auch mit uns. Quasi immer diese Leichtigkeit und immer, ihr habt immer Hammer Arbeit gemacht und vom Technischen und von dem her, aber immer diese Kunst gehabt, halt quasi das rauszuziehen, was muss es bei Vision Xentwell die ersten Ideen sein, quasi da motivieren und quasi auch vielen jungen Generationen noch mehr zeigen, was das bedeutet, wie man quasi neu arbeitet und neue Sachen macht. Das wäre so mein Rat. Also das genau noch. Macht ihr eh schon geil, aber quasi noch krasser machen, weil es noch wichtiger wird.
Kann
Weißt
ich
du, schon
brutal annehmen, weil also seit 2, 3 Jahren sage ich, wir verkaufen nur noch Ergebnisse. Also wir sprechen nicht mehr, die Kunden rufen an und sagen, ich will eine Webseite und ich nerv dich zu Tode und sage, du willst keine Webseite, du kriegst auch eine Webseite, aber was willst du denn wirklich? Und dann sagen diese, oh, ey, nerv mich nicht, ich will jetzt die Webseite. Also es geht ja, die Menschen wollen Ziele erreichen und ob ich das heute mit KI, ohne KI, wie auch immer erreiche, es geht doch nicht darum, eine Landingpage für Central zu machen, sondern der Wunsch muss sein, ich brauche so und so viele Leads in der und der Branche, wie erreiche ich das? Und wenn wir am Schluss sagen, es ist ein postalisches Mailing, dann ist es ein postalisches Mailing. Und das glaube ich tatsächlich, je mehr Junge sich auch stürzen auf irgendwelche Baukästen wie OnePage und so weiter, die sind nur Tool-fokussiert. Oder ich kämpfe gerade mit ein paar Leuten bei mir in der Kommentarspalte, die wollen alles in Notion selber bauen, wo ich immer so sage, ey, ihr könnt es doch dann als Hobby alles selber bauen, was ihr wollt, aber jetzt nehmt doch einfach mal ein fucking Jira, Meistertask oder Asana, das kann doch alles. Letztes Mal mit einem jungen Agenturgründer gesprochen, der gesagt hat, er hat ein Kundenportal programmiert, dass sich seine Kunden einloggen können, um den Status zu sehen. Dann habe ich gesagt, ja, wie viele Kunden hast du? Und dann sagt er, noch keinen. Und das ist so das glaube ich tatsächlich, diese Einzelleistungen, das kann ich fühle ich voll den Rat. Also die Leute wollen wieder menschlich, immer mehr menschlich auch arbeiten und verstanden werden. Ja.
Und das ist
Und
wirklich krass, diese Geschwindigkeit, die erschrickt mich quasi, wo du denkst, ist es so wichtig, so ein Tool? Die Tools sind auch noch irgendwo wichtig, aber du siehst plötzlich, wie unwichtig die werden, weil da so ein enormer Speed dahinter ist irgendwie. Und wenn du keinen Bock mehr hast, sagst du Scheiße, irgendwie. Also schlechte Agenturen sind so schnell ersetzt, weg, weil du sie quasi nicht mehr brauchst.
genau. Und der große Vorteil für gute Agenturen ist ja, dass diese Tools nur im Großen und Ganzen erstmal mit Mittelmaß gefüttert werden. Also das, was sie selber können, das hilft dir nichts. Aber der Mensch, der vorne dran sitzt und das Ding bepromptet und bespielt und kontrolliert, wenn der eine Leidenschaft hat und auch eine Expertise hat, dann ist es die Macht. Und deswegen, also wird in jedem Bereich, in Software ja vor allem auch, das ist ja bei euch nicht anders, wird nur noch Gewinner und Verlierer geben. Noch viel krasser wie früher. Die
Hammer.
Scheide geht viel weiter auseinander. So, ne? Danke für das gute Gespräch. Und danke für deine tatsächlich Treue. Seit 2016 kennen wir uns jetzt, ne? Und das gefällt mir am allerbesten. Das ist so, es ist so wurscht, ob man gerade zusammenarbeitet oder nicht. Also es war irgendwie nie komisch und das verstehe ich manchmal nicht. Ich sage auch immer so, lasst doch die Tür auch offen bei euren Kunden. Das machen die Kunden öfters aber auch nicht. Also wir hatten schon so viele Kunden, die mir gegangen sind, wo wir dann auch die Tür offen gelassen haben und die dann aber auch wieder kommen sind. Und so ist halt das Leben. Mal passt es nicht. Und das schätze ich so, dass man einfach mal eine WhatsApp droppen kann und da geht es nicht um Geschäfte machen, sondern es geht einfach um die Verbindung. Vielen Dank für deine Zeit, Bine. Ciao da draußen, macht's gut.
Tschüss.